Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 168. Es ist die Woche nach WrestleMania und wir besprechen heute die aktuellen Entwicklungen, die Geschehnisse und vor allem auch dann so einen kleinen Ausblick auf den Roster-Shake-Up nächste Woche und natürlich auch auf den Greatest Rumble Ever und der Show in Saudi-Arabien. Also wir machen heute einmal den großen aktuellen Rundumschlag und werden einfach mal sehen, wo wir dabei landen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist heute auf der einen Seite der David Kloß vom MannTV, dem Online-Magazin für Männer. Wunderschönen guten Tag.
Seid gegrüßt. Es ist eine Freude, hier dabei zu sein.
Und in der Anleitung, du bist unser Lieblings-YouTuber, der Kai. Guten Tag.
Guten Tag. Es ist keine Freude, dabei zu sein.
Er denkt sich auch nur gerade, ich will nach Hause.
Er ist ja zu Hause. Ach, er hat ja sonst nichts.
Wunsch erfüllt, yes!
Er hat ja sonst nichts. Ja, wir haben WrestleMania überstanden, mehr oder weniger, und wir haben es ja auch schon am Montag bei der Review dann gesagt, irgendwie wie die WrestleMania fanden. Kai darf, glaube ich, gleich noch mal so ein bisschen ein, zwei Kommentare dazu abgeben, wenn er mag. Aber bis dahin würde ich sagen, starten wir erstmal mit dem Housekeeping durch. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Das haben auch wieder echt viele getan. Jetzt gerade nach WrestleMania hat man schon gemerkt, dass ihr da draußen ganz schön heiß seid und Redebedarf hattet, um es einfach mal so auszudrücken. Also, ihr erreicht uns über Facebook, Twitter, über Instagram, über YouTube. Bei YouTube natürlich einfach die Kommentare unter das Video knallen. Wir lesen das und kommentieren es auch im besten Fall oder nehmen das hier einfach mit rein. Ihr könnt uns gerne bewerten bei Facebook und bei iTunes und natürlich gibt's uns auch auf Patreon. Das heißt, wenn ihr noch mehr Kram haben möchtet von uns, noch mehr Podcasts, unser Match of the Week, unser Call-Up-Interviews, unsere Helden aus der zweiten Reihe, also die Kurzporträts von anderen Stars, die halt vielleicht hier nicht so den Platz sonst kriegen würden. Das gibt's da alles, plus Spezialausgaben. Patreon.com/headlock.de. So, und headlock.de ist unsere zentrale Anlaufstelle und fragen@headlock.de ist unsere zentrale E-Mail-Adresse. So, jetzt haben wir es aber durch, bevor ich hier komplett durcheinander komme. Und damit starten wir dann durch ins Hauptthema. Es ist die Woche nach WrestleMania und ich glaube, wir stehen alle noch so ein bisschen unter dem Eindruck dieses Events und vor allem dieses langen Wrestling-Wochenendes, weil einige von uns haben ja live geschaut, andere nicht. Andere mussten noch aus den USA zurückreisen, wie der Chris, der hat es auch übrigens wieder heil zurückgeschafft mit einer Erkältung. Aber den haben wir ein bisschen geschont, der hat ja hier gute Dienste geleistet über das WrestleMania-Wochenende. Und ja, ich frage erstmal hier so ein bisschen in die Runde, Kai, wie hast du denn das WrestleMania-Wochenende überstanden und hält die WrestleMania-Euphorie noch bei dir?
Also ich bin immer noch sehr im Modus, so was dieses ganze WrestleMania-WWE-Ding gerade angeht. Gerade durch die Ankündigung des Shake-Ups haben sie ja dafür gesorgt, dass nächste Woche auch nochmal besonders ist. Das ist schon mal ganz geil. Aber ich weiß nicht, ich glaube, wir haben da letztes Mal irgendwann privat drüber gesprochen, irgendwie vor einer Aufnahme oder sowas, dass man, das klingt halt so blöd, aber man ist von 3 Tagen Wrestling gucken kaputt, obwohl man irgendwie vorm Fernseher sitzt und sich das Ding nur anguckt. Aber man hat so richtig nach SmackDown gemerkt, das war jetzt schon anstrengend, so mit TakeOver und WrestleMania und Raw After Mania und SmackDown After Mania und sowas. Also man hat schon gemerkt, das war eine anstrengende Woche. Aber auch sehr von Euphorie und Freude, natürlich auch von Enttäuschung getrieben oder von Wut, wenn man Olaf ist.
Was denn?
Auf jeden Fall ein Wechselbad der Gefühle, könnte man sagen.
David, bist du mit in das Wechselbad der Gefühle eingestiegen? Mit Kai zusammen in die Wanne.
Ich sag mal so, der WrestleMania-Modus, der war schon ganz weit oben bei mir. Das war ein klasse Wochenende, wo ich halt auch wirklich voll drin war. Aber nach WrestleMania hatte ich jetzt nicht das Gefühl. Also ich kenne das, was Kai sagt, aber ich war halt wirklich nicht platt, sondern ich hatte halt auch richtig Bock auf War. Muss aber sagen, dass im Laufe der Woche auch mit den Weeklies bei mir halt die Euphorie komplett verflacht ist.
Abgeflacht ist.
Abgeflacht ist.
Ja, so ein bisschen geht's mir auch. Also ich bin auch so ein bisschen in das Post-WrestleMania-Loch so ein bisschen reingefallen. Ich war ja auch nicht ganz so zufrieden, um es mal nett auszudrücken, mit dem Finale von WrestleMania. Und ich hatte jetzt auch, das ist seit lange mal wieder das erste Mal, dass ich so ein bisschen so ein Downer gehabt habe. Also, dass ich nicht so richtig Bock hatte, Wrestling zu schauen. Natürlich habe ich mir trotzdem Raw und SmackDown und NXT angeschaut und auch bei 205 Live reingeschaut. Aber es war jetzt nicht so die totale Euphorie. Deswegen bin ich da ganz bei dir. Ich kann das verstehen. Also, gerade weil du halt nicht mit dem großen Kick aus dem WrestleMania-Wochenende rausgekommen bist, sondern eher so mit dem Tritt in die Eier eigentlich aus dem WrestleMania-Wochenende rausgekommen bist. Und das war halt auch so ein bisschen mein Problem. Aber
nichtsdestotrotz, möchte aber nochmal darauf hinweisen, ich fand halt die WrestleMania insgesamt, war das eigentlich für mich eine gute, Ja. Nur halt, der Ablauf war halt einfach schlecht. Also nicht, dass es falsch rüberkommt, sondern wir hatten schon, weiß Gott, schlechtere WrestleManias insgesamt. Aber das Ende hat halt einfach richtig gemurkst, wobei ich das noch interessant fand, dass es ja Backstage ja anscheinend richtigen Konflikt dann noch gab, ne?
Ja, wir werden gleich auch noch über Brock Lesnar natürlich sprechen. Da gab es ja noch ein bisschen Getöse offenbar Backstage. Aber ja, natürlich war es war keine, auf gar keinen Fall eine schlechte WrestleMania. Da war richtig viel Gutes dabei. Aber man wäre halt mit einem besseren Gefühl aus der WrestleMania rausgegangen, wenn die einfach anders geendet wäre. So, das ist, glaube ich, die leichteste Zusammenfassung, die man dazu machen kann. Dann lass uns doch mal hier so ein bisschen die Neuerungen hier so ein bisschen durchgehen. Also, wir gehen jetzt nicht on detail. Wir machen jetzt keine Shake-Up-Vorschau oder sonst irgendwas, weil das würde keinen richtigen Sinn machen. Wir sprechen gleich noch drüber, aber dadurch, dass wir am Sonntag erscheinen und am Montag Nacht ist der Shake-Up, dann bringt's nichts, wenn wir jetzt anfangen, hier Fantasy-Booking zu betreiben oder sonst irgendwas, sondern wir besprechen jetzt erstmal die großen Veränderungen, wo wir denken, das werden die, ja, die fixen Faktoren im WWE-Geschehen sein, und dann gehen wir noch auf die anderen Geschichten so ein bisschen ein, machen einmal so den aktuellen Roundup. Starten wir doch gleich einfach mal mit einer Sache, die mich ja besonders geärgert hat bei WrestleMania, das war der Wechsel der, ja, dann haben wir das vom Tisch, weißt du, ich bin immer so jemand, erstmal die unangenehmen Dinge vom Tisch und dann kommst du zu den besseren Dingen. Bei WrestleMania gab's ja das Raw Tag Team Title Match, wo sich ja dann Braun Strowman den 10-jährigen Niklas da ausgesucht hat. Und
Niklas ist einfach ein geiler Typ, ohne Scheiß. Einfach ein geiler, ja, Typ.
Ich habe jetzt auch gesehen, dass er beim All-In-Event von Cody Rhodes und den Young Bucks antreten wird und ja, also
Kenny Omega im Main Event.
Genau, er hat auf jeden Fall die Meme-Kultur aufgemischt. Das auf jeden Fall.
Das ist einfach super.
Also, ich weiß auch nicht. Und ich fand's ja auch witzig, wie das Publikum auch bei Raw abgegangen ist auf dieses Segment. Also, du hast die Leute ja wirklich laut lachen hören. Ich weiß nicht, ob man die Regler da hochgedreht hat oder ob einfach die alle noch betrunken vom Vorabend waren oder sonst irgendwas. Ich fand's ein bisschen merkwürdig. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Der Titel ist vakantiert und es wird jetzt dann demnächst nochmal der Titel ausgefochten. Und da gab's jetzt ja dann auch diesen Eliminator, der stattgefunden hat. Ja, meine Frage ist halt, wieso, was hat uns diese Situation gebracht, David? Also hat uns das überhaupt irgendwas gebracht, außer dass wir jetzt eigentlich dann demnächst wieder bei Null anfangen?
Du fragst da gerade voll den Falschen, weil ich sehe das, glaube ich, ein bisschen radikaler. Ich fand halt schon, die Aktion bei WrestleMania ist halt einfach nicht nur unglücklich, sondern ist halt für mich ein Fehler, weil dadurch halt der Titel runtergedrückt wurde von der Wertigkeit her. Und es fühlte sich halt so an, als wenn man den halt quasi einfach, keine Ahnung, in die Mülltonne schmeißen. Jetzt bei War, das kam mir halt eher so vor, als wenn ich dann Strowman davor stellt und dann Reißverschluss aufmacht und dann erstmal laufen lässt. Das war halt einfach quasi nochmal eine Steigerung. Also ich fand das halt noch schlimmer, weil es einfach, wenn du das schon so machst, dann mach es doch zumindest so, dass du irgendwie aus der Nummer nochmal rauskommst und dann doch nochmal eine kleine Bedeutung den Titel gibst. Aber halt quasi, er gibt den ja einfach so ab, als wäre das halt gar nichts, als wäre das nichts wert. Und das ist mein großes Problem dabei. Natürlich ist es für den Moment, ich fand auch die Aktion oder die Reaktion von Nikolas, ich musste auch schmunzeln. Deswegen kann ich das gut verstehen in der Halle. Aber ich finde es halt unfassbar katastrophal, was man da macht und wieso man es macht. Weil ich verstehe halt den Sinn dahinter nicht. Du hast halt etwas aufgebaut, das wertig ist, hast halt daran gearbeitet, damit halt das eine bestimmte Bedeutung hat. Und machst dann jetzt quasi alles hinüber und sagst dann jetzt, ah, okay, aber dafür haben wir dann in Saudi-Arabien halt ein tolles Match. Gerade wenn jetzt halt auch Teams debütieren bei War, wo du einfach denkst so, oh, das hätte jetzt so viel Potenzial gehabt, wenn du dann den Titel eher noch gestärkt hättest bei WrestleMania. Ich verstehe es nicht und mich hat es auch mega gestört bei War.
Ja, geht mir genauso. Ich fand dieses Segment auch lustig, ne? Also klar ist es irgendwie lustig, wenn dann Braun da steht und sagt, ja, hier der Niklas, der kann aktuell nicht Tag-Team-Champion sein, weil er ist ja gerade noch, er ist noch nicht mit der vierten Klasse fertig. Klar ist das witzig, irgendwie. Aber ich hab's auch bei WrestleMania gesagt, ich fand's ja auch von vorne bis hinten nicht gelungen. Kai, wie ist denn deine Meinung dazu, als Mensch, der einen komischen Sinn für Humor hat?
Ich finde das nicht, also, ich kann verstehen, dass das nervig ist, und ich stimme dir auch 1:1 zu, dass das eine Sache ist, die man bei einer Hausschau machen kann. Aber ich glaube schon, außer jetzt, wenn man es so mega verbittert und sowas, wird das in 2 Monaten auch nicht mehr wirklich schlimm sein, dass sie den Titel da verloren haben an Braun Strowman und an Nicholas. Also sage ich ganz ehrlich, so in 2 Monaten ist so, ja, ist The Bar wieder Champion oder irgendjemand anders, und dann ist auch so, ey, scheiß drauf, was da bei WrestleMania war. Also ich glaube, das tut halt keinem weh. Ja,
aber guck mal, sagen wir WrestleMania, was bei WrestleMania war, haken wir meinetwegen ab, aber dann nehmen wir mal War. Bei War, du kannst einen Titel vakant machen, aber zum Beispiel, indem Strowman zum Beispiel Backstage ausrastet und dadurch dann der GM sagt, okay, als Bestrafung wird Titel abgenommen oder sonst was. Aber ich finde, das halt ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn man einen Titel überreicht, nach dem Motto, ist mir egal, hier, komm, gib mal. gerade wenn du halt so viel Potenzial hast, du hättest das genauso gut machen können, dass bei War die beiden ein Titelmatch haben sollen und du denkst so, ja klar, haha, wird lustig. Und plötzlich kommen Authors of Pain raus und vermöbeln Strowman und plötzlich holen sie das Ding. Nur als Beispiel. Du hättest die Möglichkeit gehabt, wenn du den eh schon abgeben willst und Strowman den nicht behalten soll, dann push den zumindest bei War irgendwie. Aber halt, indem du den abgibst, ja, wie damals fast WCW, Landau Blaze kam mir das halt so vor, hier, nimm mal, das ist halt so ein Tritt in die Eier.
Ja, also,
Medusa war es damals.
Also ich finde auch, du hättest was Besseres damit machen können, definitiv, aber ich finde das halt null schlimm. Also doch, so ich find's so 10% schlimm. Und der Rest ist so, ey, so in 2 Monaten ist es scheißegal.
Ja, weil ich tue mich da auch schwer mit, das so einfach abzufrühstücken. Aber es ist nun mal, wie es ist. Also ich glaube, da haben wir hier wirklich dann so die beiden Blöcke. Ne? Die einen, ich glaube, ich bin auch eher auf der Seite von David, dass ich sage, ich finde das von vorne bis hinten ziemlich schrecklich, was da passiert ist, in jeglicher Art und Weise, also sowohl für den Charakter Braun Strowman, als auch für die Tag Team Division, als auch für die Tag Team Titles. Oder man sagt halt wirklich, WWE ist halt so ein bisschen Fastfood-TV und die Leute, die haben es eh alle wieder vergessen, weißt du, so, was weiß ich denn, was vor 2 Wochen noch bei gute Zeiten, schlechte Zeiten passiert ist, so ungefähr.
Also übrigens da, nee, weiß ich auch nicht.
Aber nein, aber ich glaube, diese beiden Fraktionen gibt's und die werden auch, die bringst du halt auch nicht zusammen in irgendeiner Form, ne? Aber meine Frage ist, was passiert denn jetzt mit Braun Strowman? Also jetzt ist er ja offensichtlich wieder frei quasi aus der Tag Team Division raus. Und was würdest du jetzt mit dem anstellen, Kai?
Ich finde das echt schwierig, also weil ich habe auch letztens so überlegt, gerade wenn wir noch später mal drauf auf die Comebacks drauf eingehen und sowas. Ich weiß es, also am liebsten würde ich ihn wirklich im Haupttitelgeschehen sehen. Also weil er da für mich definitiv hingehört. Jetzt ist ja die Frage nur, wie bringst du ihn da rein? Weil anscheinend ist der Platz ja momentan vergeben. Erstmal grundlegend zwischen Brock und Roman und dann vielleicht noch an Samoa Joe. So, was machst du da mit einem Strowman? Machst du wieder irgendwie eine Überbrückungsfehde? Schickst du ihn zu SmackDown? Also das ist die Frage. Dieses, ja. Also weil mein Problem ist, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wohin man ihn bei Raw tun soll. Besonders durch dieses Comeback eines Samoa Joes.
Ja, und du hast halt gerade keinen natürlichen Gegner, ne? Sonst hast du halt zum Beispiel immer einen Roman Reigns natürlich gehabt, aber du hast ja auch jetzt keinen extrem dominanten Heel in der irgendeiner Position, also auch einen körperlich dominanten Heel. Samoa Joe ist weg, Brock Lesnar ist eh nur alle Jubeljahre mal da, wenn er mal Bock drauf hat. Da bleibt nicht mehr so viel übrig, gegen was ein Braun Strowman da fehlen könnte. Also das ist wirklich nicht einfach. David, wird dir da irgendwas einfallen? Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wir kommen gleich noch zur Personalie Bobby Lashley und Brock Lesnar. Also ich glaube, dass die beiden halt auf lange
Sicht... Der ist ja auch noch da.
Ja, ja. Aber
ich glaube halt, Bobby Lashley ist zum Beispiel ein Kandidat, wo ich auch denken würde, ja, es würde ja passen, würde aber gerade keinen Sinn machen, weil du kannst halt nicht jemanden debütieren lassen und dann die Fehde verlieren. Und Strowman darfst du auf keinen Fall die nächste Fehde verlieren lassen. Also das würde einfach keinen Sinn ergeben. Das halt, er hängt jetzt quasi mitten im Nirgendwo. Er ist einfach nicht innerhalb des IC-Belt-Bereichs. Da sind halt andere. Aber wie halt Kai schon sagt, der Main Event ist ja anscheinend schon belegt, zumindest bis Saudi-Arabien. Ich glaube, der wird vielleicht ein paar Backstage-Segmente haben oder vielleicht irgendwas mal auseinandernehmen und so weiter, bis halt diese eine Event war. Und ich glaube, danach wird halt...
Ist ja, gut, da kommt jetzt mal Backlash, gehen. Ne? Backlash ist ja auch schon vergeben.
Mhm. Ja, aber ich meine halt, ich ziehe momentan meine Planung, glaube ich, dahin, dass halt Strowman vielleicht jetzt halt nicht irgendwo einen extremen Fokus kriegt und dann halt nach Saudi-Arabien dann da, wenn Lesnar weg ist, einschlägt. Aber ich weiß halt gerade momentan auch nicht, was man mit ihm machen soll, weil es gibt halt einfach keinen natürlichen Gegner, der sich anbietet.
Ja, Möglichkeit wäre natürlich, man lässt ihn den Greatest Royal Rumble ever gewinnen.
Habe ich auch gerade überlegt.
So, und dann ist inzwischen eigentlich schon raus. Bekommt der Sieger ein Titelmatch oder was macht man mit dem? Weil das wäre ja dann quasi die einfachste Möglichkeit, wie du so jemanden wie den Braun Strowman irgendwie dann wieder nach oben bringen könntest, oder?
Ich glaube, bekannt nicht, aber es würde zumindest Sinn ergeben.
Ja, also, unterschreibe ich so.
Also, ich wüsste es halt auch nicht. Also, ich sehe auch gerade keine logische Storyline für einen Braun Strowman. Also deswegen könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass man da diesen Weg geht. Schauen wir einfach mal, wie sich das da weiterentwickelt. Dann lass uns einfach mal vielleicht zur nächsten großen Personalie kommen, glaube ich, über die sich auch so ziemlich viele Leute aufgeregt haben und der sich auch über sich selber und über das Publikum aufgeregt hat. Brock Lesnar war bei Raw nicht anwesend, hat natürlich am Abend...
Was? Er war nicht da?
Ja, vollkommen überraschend.
Keine Macht wieder. Roman Reigns.
Ja, und ja, also jetzt werden wir ihn wahrscheinlich dann das nächste Mal dann in Saudi-Arabien sehen. So ungefähr dann im Cage-Match gegen Roman Reigns. Also, glaubt ihr, dass da der Titel wechseln wird? Und ja, ich weiß nicht. Also, es gab ja dann auch die Geschichten, dass es irgendwie Backstage noch Getöse gegeben hat zwischen Brock Lesnar und Vince McMahon. Zugleich soll Brock Lesnar aber einen neuen Vertrag unterschrieben haben, der über 6 Monate zumindest geht. Also, sprich, da hätte man noch ein bisschen Spielraum.
Sogar mit mehr Dates, Gerüchten zufolge.
Ja, aber ich frage trotzdem mal. Also, wird Brock Lesnar, je länger er da ist, zum immer größeren Problem von WWE, David?
Er ist schon ein Problem. Also, du hattest sehr oft halt schon den Moment, wo man halt sagt, okay, du hast jetzt so ein Bestie aufgebaut und jetzt muss irgendjemand sie halt fällen. Und dadurch halt du diese Situation für dich nochmal nutzt. Jetzt bei WrestleMania war halt der Sieg von ihm halt klar überraschend, weil ich glaube, wir alle haben einfach gedacht, okay, Roman Reigns gewinnt, er wird es halt jetzt in Saudi-Arabien machen.
Aber du sagst das so sicher.
Es wird passieren, wenn du halt einfach bedenkst, die ziehen gerade diese Saudi-Arabien-Show auf wie ein zweites WrestleMania. Und das ist
ja, aber was haben wir bei WrestleMania gesagt? Wir alle waren so, okay, Roman
gewinnt. Ja, aber es würde Sinn machen, dass sie halt genau diesen Moment für Saudi-Arabien aufbewahren wollten, weil es heißt ja auch, und das ist auch eigentlich logisch, dass davon ausgegangen wird, dass Roman Reigns bei WrestleMania wäre er ausgebuht worden und in Saudi-Arabien wird er bejubelt, wenn er gewinnt. Und das gibt schon mal ein ganz anderes Echo oder ist eine ganz andere Außendarstellung. Deswegen macht das einfach nur Sinn, wenn man das halt so macht. Das erklärt halt auch für mich die Niederlage bei WrestleMania. Aber Brock Lesnar ist auf jeden Fall ein Problem. Auch dieses, ja, wie soll man sagen, dieses Launische beim WrestleMania-Match, das geht halt gar nicht. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass das halt kein Work war, sondern wirklich Vince da halt ein bisschen aggro wurde, weil er wurde sehr stiff im Verlauf, je unzufriedener er wurde. Und das geht halt nicht. Also für mich ist auf jeden Fall ein Problem, auch du machst ja eine Storyline darum, wo du halt betonst, er ist eh selten da. Es ist einfach nicht gut. Also dieses Kapitel muss so schnell wie es geht, auch so gerne ich ihn als Attraktion sehe, muss beendet werden.
Ja, vor allem auch diese Attraktion liefert ja inzwischen auch keine sonderlich attraktiven Matches mehr ab. Also jetzt das mit Roman, das hat ja auch nicht funktioniert. Ja, also gut, zuletzt gegen AJ war ja natürlich noch mal eine große Nummer und solche Sachen, aber irgendwas muss da halt passieren. Und was passieren könnte, ist natürlich, dass Roman Reigns eben bei dem Greatest Rumble Ever den Gürtel gewinnt. Ich bin mir da auch nicht ganz sicher, ob das wirklich so kommen wird oder ob das doch nochmal irgendwie eine andere Wendung nehmen wird. Ich weiß es nicht. Also klar, man sagt ja hier WrestleMania, wie du gerade schon zusammengefasst hast, ne? Bei WrestleMania wäre ausgebuht worden, jetzt dann da eben nicht. Keine Ahnung. Ich tue mich da mit so einer sehr, wie soll man sagen, sehr kausalen Erklärung inzwischen ein bisschen schwer. Ich weiß es halt wirklich nicht. Also Kai, ich glaube, dir geht das da ähnlich, oder?
Ja, also ich hoffe, dass es passiert. Einfach nur so. Also es ist mir auch ganz egal, wenn also von mir aus könnte auch Kurt Hawkins den Titel gewinnen, ne? Ich habe einfach nur keine Lust mehr auf Brock Lesnar Matches. Also dieses, was wir ganz häufig gesagt haben, dieses Gefühl, wenn Brock Lesnar kommt, da ist halt eine Attraktion, das ist immer noch so ansatzweise da, aber es ist auch immer momentan so, ich weiß, was mich erwartet. Also, sonst war es ja, also Brock Lesnar Matches waren jetzt nie so, dass du sagst so, oh, was macht er denn heute? Macht er vielleicht einen German Suplex oder macht er doch ein Belly-to-Belly? Sondern, das war ja trotzdem immer, dass du geschaut hast, irgendwas passiert dabei immer, also auch wenn es irgendwie durch die Härte überzeugt. Und momentan, also bei Mania hatte ich auch dieses Gefühl, okay, ich weiß, was kommt. Und mir ist es eigentlich egal, ich will nur, dass es vorbei ist. Und das kann ja nicht das Gefühl sein, was das Main Event von WrestleMania oder was der Universal Champion in mir hervorruft.
Ich meine, du merkst ja auch ein bisschen an der Card von WrestleMania, was das Problem halt auch ist, weil dadurch, dass du halt Brock Lesnar, den kannst du nur in Main Event stopfen. Der muss halt ganz oben dabei sein. Dadurch ist aber halt ein Platz belegt, der halt normalerweise natürlich irgendjemand anderen gehören würde, wie beispielsweise Braun Strowman oder so. Also der Platz muss freigemacht werden.
Ja, also man hat sich da oben natürlich dann eine kleine Sackgasse eingebaut und zwar eigentlich sogar ein kleines Untertrieben. Das ist natürlich schon eine ziemlich große Sackgasse. Ich hoffe auch, dass es da jetzt irgendwie mal die Wendung gibt, einfach damit ein bisschen frischer Wind reinkommt, damit wir auch endlich wieder einen Universal-Title haben, der auch wirklich in den Shows eine Rolle spielt. Das ist eigentlich das, was mich am meisten nervt. Ich finde auch nicht mal die Matches so dramatisch schlimm. Also jetzt, klar, der Main-Event war jetzt absolut furchtbar, habe ich mich auch lang und breit genug drüber aufgeregt. Aber damit könnte ich fast noch leben. Aber das Problem ist halt eben diese Sackgassen, die man sich im Main-Event gebaut hat und die man ja auch letztlich dazu geführt hat, dass wir so ein Main-Event bei WrestleMania bekommen haben. Und dann aber auch, dass du in den Shows gar nicht mehr, ja, dass dieser Titel gar nicht mehr richtig stattfindet. Ich meine, das ist toll für den IC-Belt, der dadurch natürlich an Bedeutung dazugewinnt und teilweise die Show headlined, das ist super. Aber ich will auch den ganz, ganz großen Gürtel irgendwie verteidigt sehen und auch dann wirklich als zentrales Element haben. Und jetzt mal angenommen, Roman Reigns gewinnt das Ding in Saudi-Arabien. Glaubt ihr, danach kommt's zur Fehde mit Bobby Lashley? Und vor allem auch, wie gefiel euch das Debüt des Bobby Lashley, Kai?
Ich will einmal ganz kurz sagen zu dieser Saudi-Arabien-Sache, dass ich es richtig komisch fände, also mega ungewohnt, wenn die Musik von Roman angeht und keiner buht. Also ich glaube, das wäre richtig ungewohnt. Jetzt einmal ganz kurz zu der ursprünglichen Frage. Ich fand das schon wirklich sehr shocking, um es jetzt mal so zu sagen, weil ich habe damit wirklich null gerechnet. Also weil es einfach so, man hatte dieses Bobby Lashley-Ding im Hinterkopf, halt genau wie dieses EC3-Dingen, aber auf einmal war so, ach krass, Bobby Lashley ist gerade da. Und also der ist halt schon eine Erscheinung und ich finde den auch eigentlich ganz cool. Aber ich fand es ein bisschen schade um Elias. Also so, Ich meine, da hatten wir sogar schon mal irgendwie drüber geschrieben oder so in unserer Gruppe, auch mit mehreren, wo ich halt gesagt habe, dass ich das bei Mania schon ein bisschen blöd fand, dass Elias so weggefrühstückt wurde. Da habt ihr auch gesagt, so ja, okay, komm, hier ist halt nicht so schlimm. So, der hatte seinen Moment, da habe ich gesagt, okay, so wenn ihr das so seht. Ich fand es hier aber schon wieder so ein bisschen blöd, also weil Elias war wieder over wie sonst was. Und dann wurde er wieder irgendwie vermobbt von Bobby Lashley. Das ist auch gemerkt bei der Crowd. Alle waren so, ja, cool, Bobby Lashley ist da. Ich hab halt gerade Elias verhauen, das ist irgendwie ein bisschen scheiße. Also, Chillen wir ihn jetzt oder chillen wir ihn nicht? Ich weiß es gerade nicht. Weil ich find's cool, dass er da ist. Aber ich mag auch Elias. Ah, verdammt. Und das hast du auch halt irgendwie der Crowd gemerkt.
Können wir ganz kurz einen Seitensprung machen, mal sagen, wie großartig Elias mittlerweile ist, was Crowd Interaction angeht und auch Improvisation. Weil die letzte Zeile im Lied hat improvisiert.
Das war geil.
Das war super. Also ich musste da echt grinsen, hab nur gedacht, wow, das kriegt nicht jeder hin.
Nee, also du hast mir ja auch einige Male so euphorisch geschrieben, als du es dir angeschaut hast. Das hat auf jeden Fall auch gepasst und es war natürlich auch die ideale Crowd, um da nochmal mit Elias zu gehen, um es mal so auszudrücken. Also ich sehe das halt eben auch so. Und deswegen, das war auch das Einzige, was mich wirklich an Debüt gestört hat. Ich finde, da hätte man vielleicht auch jemand anders nehmen können, der da verhauen wird. Aber ja, ne? Aber David, wie hat dir denn das Debüt von Bobby Lashley gefallen? Also außer, dass Elias verhauen worden ist.
Also ich fand's halt überraschend. Ich habe mich halt gefreut, ihn zu sehen. Ich muss dazu sagen, er ist einer der Wrestler, bei denen du merkst, dass die Pyro fehlt am Anfang, beim Entrance.
Ja, wenn die Arme so auseinander macht, ne?
Genau, weil das gehört halt immer dazu und plötzlich war es halt nicht da. Das fehlt mir auf jeden Fall. Ich fand halt das Debüt. Ich sag mal so, ich mag halt gerne Debüts und Comebacks, dann ist immer dieser Wow-Moment. Aber dann hätte ich auch gern ein bisschen mehr von wegen, ja, warum? Oder ist das jetzt eine Fehde oder sonst was? Sondern er ist ja nur rausgekommen, gibt den einen, sagt nichts, geht wieder.
Aber das brauchst du doch, also mehr brauchst du doch bei Raw After Mania auch nicht, sind wir mal ehrlich. Also ja, diese Erklärung kommt dann immer eine Woche später oder sowas. Nein,
keine dicke Promo oder so, aber es ist halt was anderes, als wenn zum Beispiel damals Brock Lesnar rauskommt und der dann triumphierend noch länger über Cena steht. Hier war es einfach, ich habe dich platt gemacht und bin sofort wieder rausgegangen. Das ging mir ein bisschen zu zügig und ich freue mich, dass er wieder da ist. Das Debüt war halt vom Impact her cool, aber ich weiß es noch nicht, ob ich mich jetzt mega freue oder nicht. Es hat mir halt nicht so extrem viel gegeben, außer als er rausgekommen ist.
Ja, war bei mir ähnlich. Also ich bin jetzt auch nicht der Riesenfan von Bobby Lashley. Ich habe ja auch seine Impact-Zeit so ein bisschen verfolgt und so, aber der hat sich natürlich schon verbessert, ist auch von der Ausstrahlung her besser geworden, von dem In-Ring-Work auch. Also das ist schon guter, aber ich bin kein absoluter Bobby Lashley-Fan und das spielt ja auch so ein bisschen mit rein. Ich fand das Debüt auch okay. Ich fand das halt ganz geil, als er dann reingekommen ist und dass er da seine Aktionen zeigen konnte. Das war auch in Ordnung. Ich fand's ganz lustig, dass eigentlich ja nur ein normaler Suplex eigentlich dann quasi als Ausrufezeichen gesetzt worden ist. Das fand ich mal ein bisschen ungewöhnlich halt und keine noch größere Aktion so in dem Sinne.
Ja, aber der hat den ja auch irgendwie 7 Stunden gehalten, ne?
Ja, aber du weißt, was ich meine. Also der British Bulldog hat seine Gegner früher auch 7 Stunden gehalten und es war trotzdem kein Ausrufezeichen in dem Sinne. Ich meine halt so ein richtig dickes Ding, was halt richtig knallt. So, das war schon cool, auch in der Art und Weise, wie es ausgeführt worden ist, aber es war ja trotzdem ein relatives Standardmanöver. So ein Suplex siehst du ja sehr oft einfach. Ist ja auch wurscht. Aber ansonsten, ich bin mal gespannt und deswegen war ja auch meine zweite Frage. Kai, kannst du dir die Fehde mit Brock Lesnar vorstellen und glaubst du, die wird's geben?
Ja, also ich hätte Bock auf die Fehde. Ich bin wieder auch so ein hartes Ding, das ist ja eine Sache, über die wurde schon längere Zeit geredet. Dann aber bitte ohne den Titel. Also das ist aber so, das ist eine Sache, die braucht halt den Titel auch nicht, sind wir mal ehrlich. So, das kannst du einfach so hinsetzen, das wird dann ansehnlich bestimmt, weil das ist ja eine Sache, die man, also zumindest will ich das irgendwie sehen. Also gerade auch so die zwei, die dann auch UFC oder MMA gemacht haben. Das interessiert dann ja schon, aber dann doch eher ohne den Titel, meiner Meinung nach. So, das kannst du locker bei SummerSlam irgendwo reinpacken. Wird bestimmt ein gutes Match. Ja, also hätte ich definitiv Bock drauf.
Ist auch nicht unwahrscheinlich, weil man bedenkt, wie halt Bobby Lashley damals auch gepusht wurde von Vince.
Hat er Ken Trump.
Ja, und mal ganz ehrlich, Bobby Lashley von der Statur her würde er halt gut in die Fußstapfen von Brock Lesnar passen. Und dann kannst du es einfach sehr gut machen, indem du halt beide ohne Titel aufeinandertreffen lässt und Bobby Lashley halt den Sieg gibst und ihn halt so quasi auch noch mehr als Monster pusht oder als neues Monster.
Ja, das halte ich auch für relativ wahrscheinlich. Also auch jetzt, gerade wenn der Vertrag vielleicht schon von Brock Lesnar schon relativ fix ausläuft. Ich habe auch gelesen, dass eventuell ein Paul Heyman irgendwie eingebunden werden könnte und dass eventuell auch ein Paul Heyman neue Klienten an die Hand kriegen sollte. Ja, David, das hat ja schon bei Cesaro überhaupt nicht funktioniert damals. Glaubst du, wir sehen einen neuen Paul Heyman-Guy in absehbarer Zeit?
Ich hoffe es. Bei Cesaro war halt einfach nur das Problem, dass anstatt dass er sich um Cesaro gekümmert hat in den Promos, hat man halt die ganze Zeit nur über Brock Lesnar geredet. Das ist halt fatal. Was ich natürlich super spannend fände, wenn er quasi gegen Lesnar turnen würde in einem Match gegen gegen Lashley. Mhm. Das, weil, ganz ehrlich, Bobby Lashley ist am Mikrofon echt nicht gut.
Nee.
Und da würde es einfach sehr gut passen, wenn er halt quasi, dann hast du Heel-Turn, Paul Heyman-Guy, kann gut funktionieren. Und der Fokus wäre halt dann auch wirklich auf die Person, halt nicht auf eine andere.
Ja, ich kann mir das halt auch ganz gut vorstellen.
Irgendwie. Das wäre auch ein krasser Schock, glaube ich. Also wenn wenn ein Paul Heyman gegen Brock Lesnar turnen würde, das wäre schon heftig. Also weil du verbindest die beiden jetzt ja schon seit unzähligen Jahren miteinander. Das hätte auch wirklich eine richtig krasse Wirkung, glaube ich, wenn man das sieht.
Ja, und ich fände es auch spannend. Also das könnte dann auch nochmal einen Brock Lesnar nochmal interessant machen. Egal, ob er dann erstmal weg ist oder bleibt. Aber ich würde halt lieber einen Paul Heyman in einer anderen Position sehen, als ihn halt nur hin und wieder mal, wenn sein Klient mal auftaucht. Und ich glaube auch, dass ja inzwischen ja auch Paul Heyman so ein bisschen seinen Overness-Faktor einfach dadurch verloren hat, dass er eben eigentlich nur dieselbe Promo hält. Also da ist ja nicht mehr viel Variation drin. Ich merke auch bei mir selber, dass ich irgendwie so Paul Heyman-Promos langweilig finde.
Ja, so am Handy oder mal skippen und sowas. Ja,
ist bei mir auch ja, so. Irgendwie so, weil er erzählt eigentlich immer dasselbe. Natürlich gehört das auch da so ein bisschen zum Konzept natürlich, das verstehe ich auch, aber mich als Zuschauer unterhält das inzwischen nicht mehr und da muss einfach auch ein bisschen was passieren, damit auch ein Paul Heyman als Attraktion, die er nun mal auch sein sollte, damit die noch funktioniert. Und deswegen, also ein Turn fände ich da sehr interessant oder halt eben dann eine Ausweitung des, wie auch immer, ne, der Heyman-Henchman oder so, der Heyman-Guys. Lass mal so ein bisschen noch durch die anderen Neulinge gehen, die debütiert sind jetzt bei Raw am Montag. Wir haben unter anderem die Authors of Pain gesehen, die haben wir gerade eben schon angesprochen. Die haben ja relativ kurzen Prozess mit Heath Slater und Rhino gemacht. Und, was ich sehr überraschend fand, haben danach angedeutet, dass sie ihren Manager Paul Ellering zurücklassen, was ich extrem schade finde, weil ich fand die drei in Kombination extrem stark bei NXT. Und ich habe ein bisschen Angst, dass die Authors ohne Ellering so als die 0815 Monster untergehen und dann im schlimmsten Fall so einen ähnlichen Weg wie Ascension gehen oder sonst irgendwas. Also
oder Funk
irgendwie sowas. Also irgend so ein Monster-Tag-Team, weißt du? Also Kai, wenn du hier schon reingrätscht, wie siehst du das? Also wie fandst du das Debüt und wie siehst du die Zukunft der Authors?
Also ich muss jetzt mal sagen, so zum Debüt grundlegend fand ich, also erstmal das Debüt war geil, weil Debüt, ne? Crowd war auch dabei, aber hey, war bei Revival letztes Jahr ja auch so. Und guck mal, wo die dieses Jahr waren. Blöd gelaufen. Also erstmal dieses Debüt, ich mochte das. Das war auch so typisch Authors of Pain und auch natürlich die beiden fertig gemacht. Und von der Symbolik fand ich das auch eigentlich ganz cool, dass die den Ellering zurückgelassen haben. Also das war für mich nach dem Motto, okay, NXT, so gute Halle haben wir nicht gebraucht zum Aufbauen. So, aber ab jetzt brauchen wir dich nicht mehr. Also so allein von der Symbolik fand ich das cool. Aber von der Logik ist es dann doch wieder eher schwieriger, weil Ellering ist ja doch schon eher so ein bisschen das Mouthpiece von denen. Und wenn das dann eben wegfällt, ist dann die Frage, dann sind es wirklich nur noch so diese Monster. Und das kann eben schnell untergehen. Und da ist dann auch so das Risiko, wo ich sage, ach, dann lass doch lieber Paul Ellering dabei, weil es hat ja bei NXT auch gut funktioniert.
Ja, also so geht's mir halt eben auch. Ich meine, man muss aber auch dazu sagen, wir haben die beiden natürlich noch nicht sprechen hören, also zumindest noch nicht ausgiebiger. Vielleicht überraschen sie uns ja auch, kann natürlich auch sein. Ne? Das haben wir ja bei den Usos ja auch gesehen, dass zumindest einer von den beiden sprechen kann. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber ich hätte die beiden auch sehr gern mit Paul Ellering weiterhin gesehen. Aber ich glaube, es ist vielleicht auch so, dass ein Paul Ellering nicht mehr diesen Touralltag mitgehen will. Ich glaube, das ist der Hauptgrund dahinter. David, wie siehst du hier die Authors?
Ganz ehrlich, er muss ja bei bei einer Hausshow nicht unbedingt dabei sein. Das wird keinen Menschen jucken, wenn er halt nicht mit rauskommt. Ich finde aber, dass er schon zu ihm gehört, weil erstmal macht er die Sache verdammt gut und ich finde halt, das hat einfach was, wenn er rauskommt, dann das Kommando gibt, jetzt los. Das mag ich halt total gerne. Ich finde halt, die Gefahr ist für mich sehr groß, dass wenn er nicht dabei ist, dass die halt wirklich nur ein random Monster-Team werden, weil das sind die ja gerade eben nicht. Es ist halt ein Monster-Team, was erstmal verdammt gute Matches abliefert und halt dadurch, dass sie halt die Dreierkonstellation haben, einfach auch anders wirken. Und ich finde halt auch den Aspekt halt sehr gut, wenn die halt jemanden haben, der für sie spricht, dann wirken sie für mich eigentlich noch bedrohlicher. Also ich finde halt gerade sehr kraftvolle Wrestler, die halt nichts sagen, einfach nur Taten sprechen lassen, finde ich deutlich beeindruckender, als welche halt die ganze Zeit nur labern.
Ja, und Paul Ellering war natürlich auch jemand, der mit seiner Rhetorik da einfach viel rausholen konnte, ne? Also der dann auch die richtigen Worte gefunden hat, um diese beiden Maschinen da einfach auch noch martialisch wirkender zu lassen, als sie ohnehin schon sind. Ich bin sehr unschlüssig, wie das weitergeht. Ich glaube, das wird erst die Zukunft zeigen. Wir haben gerade schon Revival angesprochen. Die hat natürlich auch Verletzungspech noch mit dabei, ne? Aber da wird man ja auch sehen, wie das mit denen weitergeht. Also die schwanken ja auch momentan zwischen, oh je, nächste Woche holen sich den Titel und die Woche davor jobben sie für ein paar Rentner. So, also da weiß man auch nicht so genau, wohin sie da wollen. Nächster Call-Up war, bleiben wir erstmal in der Herrendivision. No Way Jose ist bei Raw aufgetaucht. Und da haben wir auch von dem Turbinator, also mit einer 4 und einem O am Ende, einer 0 am Ende, eine Frage bekommen. Glaubt ihr, dass No Way Jose der Adam Rose 2.0 wird?
Geil. Oh, Entschuldigung. das Geile war halt beim Debüt war mein Gedanke nur, ey, geil, die macht dasselbe wie bei Adam Rose. Es ist 1:1 dasselbe. Und das wird genauso floppen wahrscheinlich. Also das ist mal halt mein Gefühl gewesen. Super Frage.
Ja, also deswegen, also ich glaube, mein erster Gedanke war halt auch genau das. Also ich habe auch gedacht, okay, das ist ja 1:1 derselbe Entrance. Nur halt mit einer anderen Musik drunter. Und ich glaube, das funktioniert in dieser Art und Weise ein paar Wochen ganz gut. Und das haben wir ja auch schon bei No Way Jose bei NXT gesagt. Da hat man es ja so ein bisschen noch geschafft, irgendwie eine andere Richtung zu geben. Aber ich glaube, den holen sie halt eben für die Undercard und der ist reines Füllmaterial, oder David?
Der wird es auch nicht lange machen, leider, wenn es so bleiben sollte. Also das Problem ist einfach, man muss ja so sehen, bei NXT ist auch eine andere Crowd, die hat auch schon mal so einen Partyfaktor mit dabei. Hier sehe ich halt einfach das Problem, es ist halt mit dieser Brechstange, von wegen, wir sind so lustig. Und das ging bei Adam Rose war halt auch, das ging einem irgendwann richtig einfach nur noch auf die Nüsse, wenn du halt immer diese Gruppe siehst, die ja sagt, ach, wir machen ja so Party, aber du siehst dann rundherum die Crowd, die einfach nur sitzen, einfach nur denken, ja, okay. Das funktioniert halt dann nicht, dadurch wirkt es halt noch schlimmer. Dann hätten sie lieber alleine debütieren sollen, ohne Anhang, der dann einen dick Party macht und so, weil so ist es halt, ja, ist da, bisschen Party, na, und geht wieder und das gibt mir halt nichts, sondern wird mir irgendwann mal, wenn es so bleibt, auf den Keks gehen. Also ich sehe da halt eine Riesengefahr, wie bei Adam Rose auch.
Ja, sehe ich auch so. Kai, deine Meinung?
Ich bin erstmal ein großer Fan von dem neuen José-Team. Das ist einfach super lustig. Aber halt auch wirklich, wie gesagt, nur für 2 Monate. Das ist halt das Problem. Ich meine, bei NXT war es dann ja auch irgendwann so, ja, okay, jetzt wird er weniger eingesetzt, weil hat sich auch ein bisschen totgelaufen. Aber ganz ehrlich, wenn er das sein Undercard-Ding macht, ist okay, fände ich cool. Ich würde übrigens unfassbar abfeiern, wenn Noé José irgendwie beim Greatest Rumble reinkommt. Das habe ich heute im Internet gelesen. Und dann geht seine Musik an. Und auf einmal gehen alle aus dem Ring, machen so eine Polonaise in den Ring und gehen wieder rein und kämpfen weiter. Das fände ich super. Am besten noch so mit Undertaker und Kurt Angle und keine Ahnung wem. Das wäre super. Und alle gehen so mega ab und kämpfen, also so als wäre nichts passiert. So, schon allein dafür hat sich der Man-Roster Call-Up gelohnt.
Du machst mir Angst.
Ja. Ich weiß nicht, ob das passieren wird, Kai.
Am besten noch so mit Triple H und Shawn Michaels und Hulk Hogan und CM Punk.
Ja, genau. CM Punk haben wir auch eine Frage bekommen übrigens, kommen wir gleich zu.
Von CM Punk, der hört uns.
Von CM Punk persönlich, Grüße. Genau.
Können wir jetzt erstmal zum nächsten kommen, wo ich dann Kai einen reinwirken darf, weil ich das bei der Preview sagte und er so, nein, das wird nicht passieren.
Was, der nächste Call-Up würde ich jetzt einfach mal Ember Moon hier mit reinwerfen.
Richtig.
Ja, also ich fand das Debüt ein bisschen underwhelming. So, ich find's immer merkwürdig, wenn quasi der Champion sich einen Kompagnon mit dazu holt, weil ist es der Champion oder die Championess, wie auch immer? Also, Jax hat sich ja Ember Moon als Verstärkung dazu geholt. Das fand ich total komisch, aber naja gut, jetzt ist er halt da.
Da ja mal ganz kurz, bevor David gleich sagen kann, dass er recht hat, wir müssen einmal reinspringen. Und zwar, bei Noé José war es okay, ist halt Noé José, aber da fand ich es auch schon scheiße. Und bei Ember Moon war so, ey, was soll das? Also, weil für mich sind diese Debüts nach Mania sind so, okay, die Musik geht an, Crowd rastet aus. Und nicht so eine blöde Nia Jax sagt irgendwie, ja, mein Partner ist Ember Moon und die Crowd, oh, so,
danke.
Yay. Und also, das wäre doch viel geiler gewesen, wenn er einfach sagt so, und mein Partner ist, bums, zeigt auf die Rampe und dann zack, Ember Moon kommt raus. Das wäre doch tausendmal besser als so eine Scheiße.
Ich mag dich. Du bist ein toller Typ. Weil genau dasselbe wollte ich auch sagen. Das hat alles kaputt gemacht.
Also nicht alles, aber es war schon sehr, sehr nicht gut.
Nee, es war kein Impact mehr, weil dann kommt einfach der Name und dann ist einfach nicht mehr dieser Gänsehautmoment von wegen, okay, am besten Licht aus oder sonst was und dann plötzlich kommt der Name und dann das Team so, wow. Das war einfach alles genommen, indem halt jemand schreit, Nia Jax, und das auch noch die ganze Zeit hinauszögert.
Ja, und dann wird es auch noch von Nia Jax angekündigt.
Macht das nicht besser. Wie fandest du das in Olaf?
Ich fand das ziemlich bla. Ich fand es halt sehr nebensächlich. Und ich habe ja gerade schon gesagt, ich finde es halt auf eine gewisse Art und Weise immer ein bisschen merkwürdig, wenn sich der Champion Verstärkung mitholt. Weil diese Verstärkung kommt in ein neues Gefilde und will im Endeffekt ja auch den Gürtel haben. Also von daher, ich tue mich da auch schwer mit. Und ich fand es auch von der Stimmung her nicht so wirklich gut. Und Ember Moon ist ja eh noch so ein bisschen, ich hab da so ein bisschen die Befürchtung, dass sie halt auch irgendwo untergehen könnte. Ich sehe sie langfristig nicht bei Raw, sondern ich sehe es eher so, dass sie nächste Woche zu SmackDown gedraftet wird, weil ich glaube, dass Raw noch für sie eine Stufe zu groß ist. Und ich fand, das war okay. Ich meine, wir haben es auch schon bei der Review, glaube ich, angesprochen von NXT. Da haben wir auch gesagt, so Ember Moon muss jetzt wechseln, weil die hat bei NXT alles erreicht. Und was will sie da noch, so ungefähr? Aber ich bin mir auch nicht sicher, wo ihr Weg dahin führt. Das Debüt fand ich ziemlich flach, um es einfach mal so auszudrücken. So. Aber naja, werden wir sehen. Und vor allem hat sie dann eben auch jetzt bei Raw natürlich auch so Sachen wie, Charaktere, wie eine Ronda Rousey natürlich vor der Nase stehen. Ne? Also die dann ja auch nochmal bei Raw Stephanie McMahon attackiert hat und ihr nochmal den Arm verletzt hat. Und da frage ich mich, ist das noch Face oder kann das weg? Oder ist das schon Heel? David?
Nein, das war Face.
Das war mega Face.
Aber das war total ich fand's super. Also erstmal fand ich super, dass halt sie so ein starkes Match abgeliefert hat, aber auch, als sie halt rauskam mit dem Dauergrinsen, dachte ich so, oh nee. Und dann irgendwann so, Moment mal, die grinst die ganze Zeit so übertrieben. Aber umso geiler kam dann einfach, wo dann der Blick ernst wurde. Und das hat mir einfach super gefallen. Und ganz ehrlich, ich glaube, jeder möchte Stephanie leiden sehen. Das war eigentlich eher für mich jetzt so der Abschluss der Fehde, der persönlichen Fehde mit Stephanie. Und ich kann mir halt eher vorstellen, dass Stephanie halt jetzt quasi ihre Macht spielen lässt und als Rache dann irgendwie einen fetten Gegner hinstellt. Aber ich fand das Segment klasse.
Ja, ich fand's also, na ganz klar, ich meine, das war jetzt ja auch ein bisschen, ich wollte dich auch provozieren. Ne? So. Klar war das war halt ein typisches, ganz im Ernst, das hätte fast ein Austin McMahon-Segment sein können, weißt du, also so in dem Sinne. Das Babyface kommt halt rein und der eine feiert, der McMahon feiert ihn und dann gibt's am Ende doch den Stunner, beziehungsweise dann eben den Armbar. Und das hat schon gepasst und man etabliert natürlich Ronda Rousey auch damit dann ganz klar als Rebellencharakter. Und mein Gedanke war eben auch, ja, jetzt wird Stephanie McMahon, wird irgendwann Rache üben und holt dann irgendwelche Damen sich an die Seite, die dann eben den Job für sie erledigen. Da bin ich gespannt drauf. Also Kai, wie hat dir das hier gefallen? Du bist ja eher so, ich glaube, mittelbegeistert von Ronda Rousey, zumindest im Vorfeld von WrestleMania gewesen.
Ja, also ich bin auch immer noch so mittelbegeistert von Ronda Rousey Promos oder generell, wenn sie redet, weil ich das einfach nicht stark finde.
Das sind wir bei dir auch kein, wie möglich trotzdem.
Irgendwann habe ich nicht so eine Bindehautentzündung geschminkt
im bekommen. Ring bist du besser als ein Mikrofon.
Das stimmt.
Die Schminke, da muss man auch wirklich mal sagen, also das ist ja auch alles Mögliche. Also wir hatten da schon das eine Mal, wo sie irgendwie diese gelb-roten Augen geschminkt bekommen hat, wo sie halt ausgesehen hat, als wenn sie gestern verhauen worden wäre. Dann hat sie ja diese total schwarze 80er-Jahre-Geschichte gehabt, wo sie ausgesehen hat, als wäre sie ein Waschbär. Also ich weiß auch nicht genau, was man sich da bei ihr denkt. Aber na gut, erzähl weiter, entschuldige. Das war Schminktipps mit Olaf.
Genau, wir wollen den Waschbär sehen. Hab ich jetzt im Kopf gehabt.
Zeig uns deinen Waschbär.
Oh Mann, jetzt hab ich schon den Aufwurm davon.
jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Von den Waschbären übrigens, ne? Also den Wrestlern, ne? Nicht irgendwie den anderen Waschbären.
Natürlich.
Ja. Aber jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte, wenn ich das Waschbär-Team im Kopf hab.
Nackte Kanone.
Also ich fand's auf jeden Fall blöd, wenn Ronda Rousey redet, aber ja, ich mochte den Armbar.
Ja. Ich bin ja gespannt, wo der Weg jetzt für Ronda Rousey hingeht. Also sie wird ja auch jetzt durch Teile bei der Europatour irgendwie mit dabei sein. Wird natürlich jetzt auch erstmal Erfahrung sammeln. Und ich glaube aber schon, dass wir nächstes Jahr irgendwie Ronda Rousey gegen Charlotte sehen werden bei WrestleMania. Das ist für mich eine, sagen wir mal, 90%ige Wahrscheinlichkeit, wenn nicht irgendwas ganz Abstruses passieren wird. Ich finde, das ist das größte Damenmatch, was du halt haben kannst. Und wenn man Ronda jetzt aufbaut und dann vielleicht, ganz im Ernst, vielleicht holt sich Stephanie irgendwann, vielleicht ist er erstmal weg, und dann holt sich Charlotte zur Seite. Charlotte als Heel funktioniert auch super. Warum denn nicht? Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ja, dann hatten wir bei Raw natürlich noch zwei Comebacks. Wir haben gerade eben schon einen Mann angesprochen, der dabei war. Das war Samoa Joe, der jetzt ja dann nochmal die Fehde gegen Roman Reigns neu aufleben lässt. Und natürlich nochmal Jeff Hardy. Und da frage ich den Keimer zuerst, wie fandest du die beiden Comebacks? Und ja, wie siehst du den Match zwischen Samoa Joe und Roman Reigns bei Backlash?
Ich liebe einfach beide, ne? Das war einfach geil. Also, ich finde Samoa Joe unfassbar Hammer. Also auch dieses, so wie er redet und also diese Provokation in seiner Stimme, wenn er auch mit einem Roman redet, ich finde das einfach fantastisch. So dieses, und wie er dann von jetzt auf gleich schreien kann und laut wird und so. Also, Joe ist richtig, richtig geil. Ich freue mich auch sehr auf das Match und hoffe, dass er gewinnt bei Backlash. Einfach Joe ein geiler Typ ist. Und ich wünsche mir einfach, dass der ganz viele tolle Sachen holt und Champion wird und sowas. Also, Joe, Hammer. Und Jeff Hardy war fürs Herz, ne? Also, wenn wir mal ehrlich. Ich hätte lieber No More Words gehabt als Theme, also nicht das normale Hardy Boys Theme.
Ja.
Aber das war schon schön. Also, so einfach Jeff Hardy wieder zu sehen, das hat Spaß gemacht.
Und das dachte ich mir übrigens auch. Ich hätte auch lieber das, was du gerade gesagt hast, das Theme, hätte ich auch lieber gehabt, weil das hätte dann auch noch mal, ja, diese Woken-Geschichte ein bisschen von ihm getrennt, ne? Aber ich fand diesen Einspieler ganz witzig, wo die beiden super. Da erstmal, also wo die drei da erstmal sich unterhalten haben und dann Seth und Finn daneben standen so, Alter, was machst du da so?
Das war schön. Okay, also Jeff Hardy zu sehen hier mit den Swarton-Mobs und sowas, das macht einfach immer Spaß, halt gerade wenn du irgendwie großer Jeff Hardy-Fan bist, das ist halt immer schön, das zu sehen. So, ob das jetzt irgendwie so mega besonders ist oder die Moves oder sowas, aber das einfach, du siehst so Twist of Fate oder sowas, Swanton Bomb, Whisper in the Wind, so, ich bin glücklich.
Ja, das war ja auch ein Party-Finish im Endeffekt, ne, das war ja auch ein reiner Crowd-Pleaser dann am Ende, wo er dann noch dreimal irgendwie dann seine Swanton Bomb zeigen durfte und jeder Heel nochmal mindestens zweimal den Finisher abbekommen hat, so gefühlt. Also, das war dann reines Publikumsservice, so in dem Sinne. David, wie zufrieden warst du hier mit den Comebacks?
Also erstmal vorweg, ich finde beide Wrestler fantastisch. Ich finde, Samoa Joe ist am Mikrofon unglaublich stark und charismatisch und tolle Betonung. Was mir halt da störte, irgendwann war die Promo irgendwie für mich, ja, gefühlt irgendwie, ja, schon wieder irgendwie, sage ich. War halt gefühlt für mich eine Werbung für Roman Reigns, beziehungsweise um ihn halt weiter zu pushen. Von wegen, ja, was halt Saudi-Arabien ist, und ja, du bist ja so stark und also es war halt so, sowas hatten wir damals schon mal bei Cena, dass halt die Gegner halt quasi ihn gepusht haben, auch wenn sie natürlich dann halt das Kriegsbeil ausgegraben haben. Das hat mir nicht gefallen, bisher hat mich gestört. Ansonsten, ich finde es klasse, dass er wieder da ist. Ich bin bei Kai, das ist halt für mich auf jeden Fall Titelkandidat, der soll ruhig auch mal gewinnen. Und er liefert ja auch immer ab. Also so ist das ja nicht. Und ich fand, das war eine starke Promo. Der Inhalt hat mir halt nicht wirklich gefallen immer. Aber schwamm drüber. Bei Jeff Hardy, ich bin ein riesen Jeff Hardy-Fan. Hat mich mega gefreut, ihn zu sehen. Ich hätte es halt nur ein bisschen anders gemacht. Ich hätte es halt gemacht, dass halt Kurt Angle rauskommt und sagt von wegen, nee, Moment mal, ich habe noch einen, der auch noch mitmischen möchte. Und dann die Musik kommt. Es war halt einfach, der Moment war ein bisschen komisch. Er kam halt rausgelaufen. Und dann stehen sie da und dann gehen halt die anderen raus. Und dann, das war's dann wieder. Klar, gab es dann später das Match, aber das war halt für mich ein bisschen komisch. Das Backstage-Segment fand ich super klasse, unterhaltsam. Ich freue mich, dass er wieder da ist. Ich hätte auch lieber zu einer anderen Musik gehört. Mhm. Aber ja, ich hätte halt einfach die Umsetzung ein bisschen anders gemacht, sagen wir mal einfach so. Also ich fand's cool, aber hätte noch ein bisschen mehr gegangen.
Ja, es wurde ja auch so ein bisschen bemängelt, dass er halt nicht als Brother Nero irgendwie dann zurückgekommen ist oder sonst irgendwas.
Warte, das sind zwei Sachen. Nämlich eine Sache, die ich fragen wollte. Also, weil ich bin ganz froh, dass er nicht als Brother Nero zurückgekommen ist. Also ich finde das besser. Oder ich sagt auch. Ihr so, nee, ich will auf jeden Fall lieber Brother Nero haben, weil ich hab ehrlich gesagt lieber Jeff Hardy und dann lass halt Matt Hardy und Bray Wyatt da ihr Ding machen und Jeff Hardy sein Ding.
Ja, du musst es ja noch nicht mal trennen. Es sind ja zwei verschiedene Charaktere eigentlich. Ich finde das halt gut, dass Jeff Hardy als Jeff Hardy da ist, weil mal ehrlich, er ist als Einzelwrestler, er steht halt deutlich über Matt vom Standing her und er wird halt in den oberen Regionen oder IC-Bereich mitkämpfen. Aber das schließt ja nicht aus, dass er in manchen Momenten oder in manchen Matches halt nicht doch als Bazaar Neo auftritt. Warum nicht?
Ja, na, ich glaube halt, dass irgendwann wird diese ganze Geschichte halt zusammenlaufen. Jeff Hardy hat jetzt erstmal seinen Comeback-Spot bekommen. Man hätte es ja dann auch irgendwie aufdröseln müssen. Also warum ist er dann plötzlich als Brother Nero wieder zurückgekommen? Also das muss ja auch noch irgendwie dann erklärt werden. Also ich glaube, klar, es hätte irgendwie Sinn gemacht, weil er ja in dem Ultimate Deletion Match da aufgetreten ist. Aber trotzdem glaube ich, dass man das einfach, da braucht man eine Hinführung. Und das muss nicht, der muss nicht als Brother Nero zurückkommen, aber er wird irgendwann als Brother Nero auftreten. Wie man das dann, man könnte ja theoretisch ja sogar richtig ein Stable draus machen, also mit den Hardys, also mit den Broken, Schrägstrich, Woken Hardys und eben Bray Wyatt dann. Ich möchte gerade noch mal ganz kurz auf Bray Wyatt eingehen an der Stelle, wenn wir eh schon mal da sind. Sag mal, bin ich der Einzige, der richtig enttäuscht darüber ist, dass der kein Repackaging, also kein echtes, also ein wirkliches Makeover bekommen hat mit anderem Look und so? Also ich habe eigentlich gedacht, dass sie was anderes aus ihm machen. Und im Endeffekt sagen sie ja nur, der ist von Sister Abigail befreit worden durch den Lake of Reincarnation und so. Und der ist jetzt ein freier Geist und so.
Ich glaube, du fühlst das nur nicht. Ich glaube, du fühlst einfach nicht die Veränderung eines Bray Wyatts in seinem Inneren. Also so, vielleicht, also ich weiß, es gibt Leute wie Olaf, für den zählen halt nur äußere Werte, aber es ist halt auch wirklich sehr wichtig, auf die inneren Werte zu schauen. Und wenn du wirklich von dieser Last einer Sister Abigail befreit bist, dann macht dich das vielleicht nicht äußerlich, aber auch innerlich zu einem ganz anderen Menschen. Und das ist wirklich sehr wichtig. Du musst ja keine
Frauenkleider mehr tragen, ne?
Und das ist wirklich sehr wichtig und das möchte ich nochmal kurz festhalten. Dankeschön.
Also aber ich entledige mich hier gleich auf einer Last des Kais hier in dem Podcast, glaube ich, wenn das so weitergeht.
Oh, gibt es auch bald einen Main-Event-Fight bei uns?
Genau das. David, du wolltest noch was dazu sagen.
Ja, also ich bin da voll bei dir. Also ich wollte jetzt nicht eine 180-Grad-Kehrtwende bei ihm sehen, aber ich hätte jetzt mich gefreut, wenn es zumindest ein anderer Look gekommen wäre.
Husky Harris.
Was einfach, nee, es muss ja nicht extrem sein, aber halt ein bisschen mehr angelehnt an Matt Hardy. Kann er ja trotzdem, ich finde das mit den Charakteren, das passt halt gut. Also so schlecht deren Matches waren, so sehr habe ich irgendwie Bock auf dieses Team. Und finde es halt auch irgendwo unterhaltsam. Und ich hoffe halt, dass es wirklich auch noch ein Stable wird am besten. Weil es passt halt, also unterhält mich. Aber die Optik, ich finde es halt wirklich komisch. Du hast halt einen See der Reinkarnation. Und dann kommt der halt raus, aber ist eigentlich derselbe wie vorher. Optisch nur halt, dass er jetzt den anderen nicht angreift. Das ist halt für mich ein bisschen schwierig. Also ich hätte mir auch einen anderen Look gewünscht. Das hätte auch gepasst.
Ja, sehe ich halt auch so. Schauen wir mal, vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht gehen die beiden noch zusammen Klamotten einkaufen.
Oder nochmal baden.
Wir werden es sehen. Also ich habe mir da halt ein bisschen mehr erhofft einfach. Ein bisschen einen optischen Wechsel, dass man da irgendwie was macht. Es gingen ja schon die Bilder mit dem, in Anlehnung an Irwin R. Scheiß darum, also an seinen Vater, so an
Mike Rotundo. Das wäre auch mega witzig gewesen.
Das hätte ich extrem lustig gefunden. Aber naja, das wäre vielleicht auch ein bisschen zu albern gewesen, dann hätte er die Steuererklärung für Vince McMahon machen können oder so. Man weiß es nicht. Es gab auch noch ein paar Charaktere, die hier ja mit Abwesenheit geglänzt haben. Also John Cena und Undertaker waren, naja, ich sag mal so, wenig überraschend nicht da, aber
einmal ganz kurz zum Undertaker. Also ich bin's irgendwie ein bisschen davon ausgegangen, dass Undertaker sagt, also kommt raus, sagt, Leute, war schon ganz geil, ich bin raus. Also so
ungefähr. Wie das Undertaker so sagt.
Ja, so er sagt immer auch ganz auf Deutsch geil. Übrigens. Also genau so. Nein, aber also ich hätte jetzt irgendwie auch vielleicht so ein Retirement vom Taker noch mal erwartet.
Nee.
Aber gut, das ist ein Casket-Match in Saudi-Arabien. Hey!
Ja, das ich finde, das ist eigentlich das Kuriose an der ganzen Geschichte. Also, dass die beiden jetzt nicht aufgetaucht sind, hat mich gar nicht gewundert. Damit habe ich irgendwie gerechnet. Ich habe auch nicht mit dem Retirement vom Undertaker gerechnet, weil ich glaube, das ist nicht das Retirement vom Undertaker. Ich glaube, der wird noch mal nächstes Jahr in irgendeiner Form noch mal aktiv sein. Vielleicht sogar noch mal gegen John Cena.
Aber ist auch so, okay, wir haben was richtig scheiße gemacht mit Roman. Also, das war zwar schön, aber das Match war blöd. Okay, jetzt haben wir noch ein gutes Match gemacht. Leute, wir machen noch ein Match. Ich habe eine Idee. 3-Stunden-Match. Und dann danach ist es wieder scheiße. Dann muss er wieder ein Match machen. Das geht dann immer so weiter.
Ja, da beißt sich halt die Schlange in den Schwanz. Naja, aber mich stört eigentlich am meisten, dass man jetzt quasi dann schon dieses Casket-Match dann in Saudi-Arabien angekündigt hat, weil das ja auch schon wieder so ein bisschen diesen WrestleMania-Moment so ein bisschen aufweicht. Weißt du, jetzt im Jahr davor war es so, da hast du den Undertaker kaum gesehen und jetzt siehst du ihn quasi so innerhalb kürzester Zeit halt eben nochmal. Und das verpasst mir als Fan so ein bisschen einen faden Beigeschmack. David, wie siehst du die Geschichte hier?
Ja, das macht aber die ganze Saudi-Arabien-Show irgendwie, dass das für mich total den Fokus ein bisschen von diesem WrestleMania-Moment weggenommen hat. Also es kommt einfach zu früh mit den ganzen Ankündigungen und ja, also mal ganz ehrlich, was mich halt, also erst einmal, wir haben ja gesagt in der Review schon, es wäre schön, wenn das jetzt echt das letzte Match gewesen wäre. Wir hatten alle Schiss, weil halt die Kommentatoren halt sagten von wegen, ja, he's back. Es wäre perfekter Abschluss gewesen. Und was mich jetzt halt fast schon am meisten stört, nicht mal, dass er jetzt mal wieder ein Match hat, sondern das ist halt das erste Taker-Match seit Jahren ohne Grund. Also es gibt keine Motivation vom Taker, warum er jetzt sich zeigen sollte oder sonst was, sondern jetzt wird er wie ein ganz normaler Wrestler behandelt und das finde ich nicht gut.
Ja, es wirkt ja eh so ein bisschen wie so eine, ja, ich habe letztens noch gelesen, so, also es wäre, vielleicht wäre es ja die einfachste Möglichkeit, demnächst einfach nur die ganzen Allstars nochmal bei WWE in Saudi-Arabien auftreten zu lassen, weil offensichtlich sind die Scheiß bereit, genug Geld zu bezahlen. Ganz böse formuliert.
Hat das nicht CMJ getwittert?
Irgendwie sowas ja. In der Richtung, ja.
Ja, aber ohne Scheiß, aber könnt ihr denn nachvollziehen, was ich meine? Das nimmt halt bei mir absolut total was von diesem Undertaker-Charakter, dass plötzlich einfach nur Match angesetzt wird, ohne irgendwelche Motivation oder sonst was, sondern, ach ja, hier, ihr zahlt Kohle, ja, Taker tritt auf. Warum?
Es ist generell, die ganze, ich finde diese ganze Saudi-Arabien-Show macht's halt so ein bisschen schwierig, die WrestleMania so richtig zu schätzen, weil du da schon wieder irgendwelche großen Matches danach gebollert kriegst und dieses nächste Superlativ eigentlich nach dem ultimativen Superlativ WrestleMania kriegst. Also auch dieses mit dem Greatest Rumble Ever und Undertaker gegen Jericho. Das ist mir schon eine Nummer zu groß als Supershow angedacht. Also ich weiß nicht, ich finde das zwar auch irgendwie interessant und ich bin mal gespannt, wie das hinterher letztlich wird, aber ich kann das vollkommen verstehen, dass das so ein bisschen für dich den Fokus von der WrestleMania wegnimmt und von dieser Emotionalität, die WrestleMania eigentlich mal erzeugen sollte.
Aber einmal
von
dazu. Diesem besonderen Standing, es ist eine besondere Show, wo die Größten aufeinandertreffen und dann hast du jetzt das Gefühl, ja warte mal, also in Saudi-Arabien hauen die Matches raus, die hätten sie auch locker bei WrestleMania bringen können oder die sind vielleicht so noch größer irgendwie gefühlt. Das ist halt heftig.
Ja. Aber ich werde trotzdem komplett ausrasten, wenn der Moment kommt, wo Chris Jericho Undertaker auf die Liste of Jericho schreibt. Also, darauf freue ich mich sehr. Aber das ist einfach, das wird einfach wunderbar schön und unfassbar witzig. Da lege ich meine Hand ins Feuer.
Ja, naja, schauen wir mal, wie das wird, ne? Was wird denn aus John Cena ganz schnell? Kai, was machst du mit John Cena? Ist der erstmal weg? Geht der nach Hollywood? Macht der Urlaub?
Ich würde es sogar passend finden, wenn er jetzt erstmal ein bisschen weg wäre, oder? Also er kann es ja nicht wieder sagen, er kann ja nicht irgendwie 4 Wochen rumschreien und sagen, Undertaker, du bist so feige, dann bei WrestleMania unfassbar schnell verlieren und dann sagen, ach, da bin ich wieder, hallo. Also es wird doch sogar passen, wenn er jetzt irgendwie mal einen Monat oder zwei nicht da ist.
Ja, fände ich auch. Ich glaube, John Cena braucht man auch jetzt aktuell nicht so. Ich finde jetzt gerade, wo die ganzen Call-Ups kommen, ist das vielleicht ganz gut, wenn er nicht da ist. Wir haben auch noch die Akte natürlich Sami Zayn und Kevin Owens, auch da müssen wir natürlich mal gucken. Also da gehen wir jetzt gar nicht großartig drauf ein. Wir wissen, wie das Match ausgegangen ist, ne? Das Draw. Da wird es wahrscheinlich jetzt im Zuge des Shake-Ups halt eben was passieren. Deswegen werden wir das jetzt nicht mehr groß thematisieren hier. Aber ich glaube auch, dass ein John Cena erstmal weg ist. David, was ist denn mit der guten Asuka? Die hat ihren Titel verloren, die hat ihre Titelchance verloren, so rum. Die Streak ist gebrochen. Wo sehen wir die dann wieder? Sehen wir die auch erst nächste Woche wieder beim Shake-Up?
Ja, logischerweise, oder?
Meinst du? Kann ja auch wegbleiben.
Nee, ich denke, da wird sie halt kommen. Ich fand es auch nicht so verkehrt, dass sie halt nicht da war, muss ich ehrlich sagen. Im Gegensatz zu Cena, bei Cena momentan ist halt das Problem, er ist halt seit Jahren für mich zum ersten Mal wieder richtig interessant, weil ich einfach denke, das könnte man so gut verpacken, indem man halt einen extrem frustrierten und auch an sich selbst zweifelnden Cena bringen könnte, weil er halt zuletzt halt immer gescheitert ist und so weiter und jetzt halt sogar gesquasht wurde. Ich hoffe halt, dass er nicht unbedingt lange Pause macht. Bei Asuka, ich glaube, die wollten einfach, die hatten einfach nicht genug Zeit, weil man muss ja ehrlich sagen, die War-Sendung kam mir zumindest so vor, auch wenn es 3 Stunden waren, als wenn die sehr hastig wäre. Also es waren einfach so viele Comebacks, so viele Leute, die debütiert sind und dann das und dann musst du noch Matches reinpacken. Irgendwann hast du halt auch nicht mehr genug Zeit, um dann einen Fokus zu setzen und Asuka braucht halt einen großen Fokus. Und da ist es, glaube ich, besser, wenn halt wirklich bei der Draft, oder wie das heißt, wie heißt das nochmal?
Shake-Up.
Beim Shake-Up, wenn sie dann da erst kommt. Da wird sie kommen.
Ja. Schauen wir mal, ne? Also ich glaube auch, dass Asuka, es wurde ja auch schon gerüchtet, dass sie auch so SmackDown gehen soll. Gucken wir einfach mal, wie sich das entwickelt, ne? Damit lass uns doch einfach mal zu SmackDown springen, da ist ja auch so einiges passiert. Da haben wir auch diverse Fragen bekommen. Ich fange erstmal mit einer Personalie an, die mich einfach total gefreut hat. Das war jetzt auch wieder Daniel Bryan im Ring zurückzusehen, auch in einem Einzelmatch. Ich finde, da kam er einfach auch nochmal richtig zur Geltung, wie viel Bock er gerade hat. Und dieses Match gegen AJ Styles, ganz im Ernst, ich hätte den beiden noch locker 10, 15 Minuten mehr zu gucken können, weil mir das so einen Spaß gemacht
hat. Also ich fand den Match. Hast du dich nicht geärgert? Ich habe abgekotzt, als die Ankündigung kam. Weil ich habe nur gedacht, warum verschenkt ihr diesen besonderen Moment?
Ach ja, das war ja erstmal, ich sehe das halt erstmal so als Crowdpleaser nach WrestleMania und das richtig, richtig große Match, das kommt dann halt irgendwann später.
Sehe ich auch so.
Ja, ich hätte halt gern das erste Aufeinandertreffen, dass das halt quasi beim Pay-Per-View ist, weil ich kann verstehen, dass die Court halt abfeiern muss und so weiter, aber das ist halt quasi mein persönliches Dream-Match schlechthin, was du halt machen könntest bei SmackDown. Einfach mal Daniel Bryan gegen AJ Styles stellen und ich habe einfach gedacht, als Daniel Bryan halt die Freigabe bekam, war einfach nur mein erster Gedanke, boah, bitte gegen AJ Styles, eine geile Fehde und dann vor richtig großem Publikum, das ist das erste Aufeinandertreffen und dann haben sie es halt in der Weekly gemacht, das hat mich total gestört. Die beiden harmonieren super, fantastisch, Big-Time-Feeling und so weiter, aber ich finde einfach, du hast in der WWE nicht viele Konstellationen, wo du sagst, boah, richtiges Traum-Du. Also das will ich unbedingt sehen, wer da sich durchsetzt oder sonst was. Und das ist eine der seltenen Konstellationen, wo genau das der Fall ist mit 18 Ausrufezeichen und so. Deswegen hat's mich halt gestört. Nur rein persönlich.
Aber ich sag, die beiden, die kann ich tausendmal im Ring zusammen sehen und ich freue mich jedes Mal drüber. Aber klar, natürlich, die werden aber auch auf der großen Bühne nochmal ein richtig dickes Match zusammen abfallen, da bin ich mir sicher.
Ich mache halt den Vergleich mit John Cena gegen Styles damals. Das war nämlich auch, als die dann im Ring waren, das erste Match, großes Publikum. Und das war einfach dieser Moment halt, wow, die stehen jetzt gerade wirklich voreinander. Und jetzt findet dieses Match statt. Deswegen haben die Leute ja schon This is Awesome gerufen, bevor es losging. Weil das einfach dieses so, darauf haben wir alle gewartet. Und jetzt ist halt, das fühlt sich für mich so schnell an. Daniel Bryan ist zurück, hat sein Match gehabt, so, ja komm, nächstes Match, das, anstatt das aufzubauen, diese Spannung bei den Fans noch weiter zu schüren. Also ist einfach meine Meinung. Ich kann die auch 4 Milliarden Mal gucken, aber dieses allererste Mal, wenn Leute aufeinandertreffen, ist für mich immer was Besonderes. Das kannst du nur einmal haben.
Ich fand übrigens auch diesen Tease sehr schön. Also, weil das war ja eigentlich nichts mehr. Also du wusstest ja, dass das jetzt kein cleanes Finish haben wird oder sowas. Von daher fand ich das für das, was es war, super außerdem. Also wenn jetzt, das ist einfach krank, wenn du jetzt mal wirklich zurückdenkst an den Moment, wo Bryan retired ist und dann guckst du irgendwie 3 Jahre später und wo ein AJ noch nicht da war und auf einmal siehst du, okay, wir haben mal bei SmackDown als Main Event Daniel Bryan gegen AJ Styles. Also, wie heftig ist das bitte? Und ich fand das einfach super. Und das ist einfach krank, wirklich, das ist einfach krank. Dass du bei SmackDown Main Event hast zwischen den beiden, das ist so unglaublich, ne?
Ja, ich freue mich da halt auch mega drüber. Also ich hab's ja schon gesagt, als ich mir den Kampf angeguckt habe, muss ich auch sofort in unsere Gruppe posten, irgendwie, wie super ist das denn? Und ich kann es ja gar nicht oft genug sagen, wie sehr ich mich dafür Daniel Bryan freue. Der Sascha hat mir aber eine Mail geschrieben oder uns eine Mail geschrieben und hat gefragt, wie seht ihr den aktuellen Leistungsstand von Daniel Bryan und glaubt ihr, da ist Ringrost vorhanden? Meine persönliche Einschätzung, ich finde, dass er von den Aktionen her und so sehr, sehr crisp gewirkt hat, auch so, als hätte er das quasi eigentlich immer gemacht. Ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass er da irgendwie sich zurückgehalten hätte oder irgendwie unsicher gewesen wäre in irgendeiner Form. Ich finde aber, dass er körperlich noch nicht so weit ist wie vorher. Also er wirkt noch ein bisschen schmaler auf mich. Also ich habe das geschrieben und ich habe keine Antwort von euch bekommen. Deswegen frage ich euch jetzt mal, Kai, hast du auch den Eindruck, dass er ein bisschen schmaler noch ist als vorher?
Ja, aber also ich sag mal so, wenn du jetzt irgendwie körperlich ein paar Sachen einboost, das ist ja normal. Ein Edge kam ja auch um einiges speckiger zurück, als er seinen Return beim Rumble gefeiert hat. Aber also das, was ich wirklich in die Gruppe geschrieben habe, ist, ich weiß nicht, ob ich das bei euch geschrieben habe oder bei Tobi und sowas, ich habe auf jeden Fall geschrieben, das hat sich angefühlt, als wäre er nie weg gewesen, als hätte er nie aufgehört zu wresteln.
Mm, genau.
Und das hat man wirklich gemerkt, diese 3 Jahre hast du nicht gemerkt, wenn jetzt klar die Statur sich verändert, ist natürlich auch daran geschuldet, du hast ja auch eine ganz andere Belastung auf deinen Körper, wenn du jetzt wirklich tourst und gefühlt jeden Abend wrestlst. Klar bist du dann fitter und sowas, als wenn du jetzt nur trainierst oder so für irgendwie einen Return. Aber, weiß ich nicht, 2-3 Monate, dann ist es auch wieder anders. Also da, von daher, ich bin einfach froh zu sehen, wie sauber er die ganzen Sachen noch durchzieht, ohne irgendwelche Probleme. Also einfach geil.
Ja. David, meinst du, es gibt Ringrost bei Daniel Bryan?
Nee, kein bisschen. Der ist glatt poliert. Das ist wirklich, als wäre er halt nie weg gewesen, wie Kai halt schon sagt. Da freust du dich halt auch als Fan. Ich war ja auch ein bisschen anfangs in Sorge, aber jetzt bei SmackDown, ganz ehrlich, ich habe keine Angst gehabt bei seinen Moves und wirkt auch sehr sicher. Das ist gar kein Problem. Und was die Statur angeht, ganz ehrlich, Randy Orton hat in seiner Karriere irgendwie schon zigmal zu und abgenommen, sah immer verschieden aus. Ist halt so. Also ist es nicht so, dass ich jetzt sage, boah, der ist mega schwächtig, sondern der war ja eh nie der Größte und Breite und jetzt ist er halt, hat ein bisschen weniger Muskelmasse. Stört mich jetzt nicht, kann auch komplett seinen Look auch so bleiben. Wichtig ist erstmal, dass er im Ring halt funktioniert und du siehst auch, dass er es genießt und da ist absolut kein Ringrost.
Ja, das sehe ich auch so. Ringrost habe ich da auch nicht gesehen. Ich habe halt nur ein bisschen weniger Muckis gesehen, um es mal so zu sagen. Also, das kann aber natürlich auch sein, ne? Gerade wenn du halt irgendwie so eine Gehirnerschütterung gehabt hast oder sonst irgendwas, dann trainierst du häufig auch nicht mit so schweren Gewichten, weil das halt eben auch auf den Blutdruck und solche Sachen geht. Also, von daher kann es halt sein, dass du da eher mit den leichten Gewichten trainiert hast. So wirkt er halt auf mich. Aber ansonsten von der Beweglichkeit und von der Physis und all dem, was ein Wrestler halt ausmacht, ist der wieder 100% da. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend und ich bin da sehr glücklich drüber, ihn wieder im Ring zu sehen. Und ich hoffe, dass, also meine einzige Angst bei Daniel Bryan ist halt wirklich, dass er sich da zu viel zumutet und dass dann da doch irgendwie wieder was passiert. Das ist meine größte Angst, aber ich glaube, das werde ich nie so ganz abstellen können bei Daniel Bryan, weil der einfach immer jemand gewesen ist, der extrem physisch arbeitet und der hart arbeitet im Ring. Da werden wir sehen, wie sich das entwickelt und erstmal für den Moment können wir uns, glaube ich, drüber freuen, dass er wieder da ist. Und er ist ja auch gleich von Shinsuke Nakamura attackiert worden, genauso wie AJ Styles. Also, wir wissen, wir haben den Shake-Up vor der Brust und deswegen meine Frage, glaubt ihr, wir kriegen hier eine Triple-Threat-Fehde oder glaubt ihr, man reißt dieses Trio bei SmackDown auseinander? Weil ich finde, allein dieses Trio könnte ja so wahnsinnige Matches da abreißen in der Konstellation. Glaubt ihr, wir sehen die noch so lange zusammen, Kai?
Ich könnte mir vorstellen, dass entweder AJ und Nakamura beide zu Raw gehen, was ich aber unwahrscheinlich halten würde, sondern ich könnte mir eher vorstellen, dass ein Bryan zu Raw geht. Alleine. Also, dieses WWE hat mich gelehrt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass alle drei bei SmackDown bleiben.
Ja, das halte ich auch für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich hätte jetzt fast gedacht, dass man AJ Styles zu Raw schickt, ehrlich gesagt.
Aber das wäre doch Quatsch, oder?
Ich wollte gerade sagen, also AJ Styles ist so, wie damals Rock es auch war, oder Undertaker eine Zeit lang, er ist ja im Grunde genommen das Gesicht von SmackDown.
Und ich meine aber auch eher, weil die Fehde jetzt gerade erstmal anfängt mit Nakamura. Also das wäre ja Schwachsinn.
Also die Fehde fängt halt erst an und er hat ja auch, er passt ja auch irgendwie in diesen Brand rein. Also ich bin da eher bei Kai, ich glaube, die werden eher Daniel Bryan nach War hochziehen, weil er ist halt Money. Und ja, das haut schon, wobei ich halt zugeben muss, ich fände es halt schon schön, wenn er bleiben würde und wenn es halt diese Triple-Sweat-Fehde geben könnte, weil ich fände es klasse und ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, so wenig großartig, wie ich das Match fand bei WrestleMania zwischen Nakamura und Styles, ich finde Nakamura als Heel deutlich besser als Face, also das kann der und ich fand die Promo klasse, wirklich, die war richtig stark für mich, vor allen Dingen war es halt ein anderer Heel und das gefällt mir, ist einfach mal spannend zu sehen und zu verfolgen und das passt zu Nakamura super, er verkauft das klasse und auch die Aktionen am Ende. Also mir gefällt er als Heel sehr, sehr gut.
Ja, also ich habe ja auch schon in der Review gesagt, dass er da besser aufgehoben ist und er war ja auch bei New Japan. Klar wurde er immer bejubelt und so und er war aber trotzdem immer so ein Grenzgänger, also immer so auf dem schmalen Grat zwischen unfair und fair. Also da bin ich auch mal, also da freue ich mich wirklich drauf, ihn jetzt auch mal als Heel zu sehen. Ich habe halt den Eindruck, dass er da sich auch wohler fühlt und so ein bisschen rotziger noch agieren kann. Das passt ja auch zu seiner Attitüde und zu diesem Rockstar-Style und so. Also ich freue mich da sehr drauf, ihn in einer anderen Rolle zu sehen, weil das hat's auch für mich gebraucht. Ja, mal schauen, wie das sich damit weiterentwickelt. Und dann haben wir noch einen großen Aufreger natürlich gehabt. Ne, wir hatten eigentlich zwei große Aufreger. Wir machen erstmal den einen offiziellen. Wir haben einen neuen General Manager bei SmackDown. Paige hat erst bei Raw ihren Rücktritt verkündet und ist dann bei SmackDown wieder eingestiegen. Ja, was sagt er dazu? Also wollt ihr jetzt sehr viele lange Promos von Paige hören mit ihrer krächzigen Stimme? Ich weiß es, ich bin mir sehr unschlüssig. Also so sehr ich sie als Wrestlerin schätze, so tue ich mich mit so einer Rolle doch ein bisschen schwer. David, siehst du hier den Ersatz für Daniel Bryan quasi in einer ähnlichen Position?
Wie sage ich das, ohne dass es beleidigend klingt? Ich höre Paige nicht gerne am Mikrofon länger reden. Also das war sowohl bei der Rücktrittsrede bisschen anstrengender, aber noch viel mehr als GM, weil es halt sich so anfühlt, wie halt bei so manchen anderen Wrestlerinnen, die du halt eine Promo gibst und dann die immer im Tonfall mal so hochgehen, so hey und hey. Und hier war es halt als GM auch. Und das ging mir halt bei der Promo schon direkt am Anfang irgendwie voll auf den Keks. Ich glaube auch nicht, dass sie halt genug Ausstrahlung hat und am Mikrofon gut genug ist, dass es halt funktionieren kann. Es ist halt jetzt einfach PR wegen dem Film, in meinen Augen. Und nichts anderes. Und es macht halt für mich persönlich keinen Sinn. Und ich glaube auch halt nicht, dass das halt sehr klasse funktionieren wird.
Ja, schauen wir mal, ne? Auf jeden Fall haben wir jetzt mal eine Frau als, also was heißt auch mal eine Frau bei SmackDown als GM. Das ist ja auch mal dann vielleicht eine ganz gute Abwechslung. Vielleicht kann man das auch noch irgendwie in Damendivision da in irgendeiner Form einbinden. Ich bin gespannt, wie man das macht. Kai, warst du begeistert? Hast du geweint, weil du ja bist ja immer so ein bisschen nah am Wasser gebaut bei so emotionalen Momenten. Hast du ein Tränchen vergossen, als Paige ihren Rücktritt erklärt hat?
Nee, also bei Paige war so, ja, ist halt blöd. Also ist schon echt schade wirklich, ne? Also jetzt nicht irgendwie disrespectful oder sowas, also das ist echt wirklich schade, aber es war auch so, ja, ganz, also diese berüchtigten 4 Jahre, die jetzt so episch waren in ihrer Karriere, das waren 2, weil sie den Rest davon mit der Rhea zusammen war und gegen die Wellness Policy verstoßen hat und nicht da war und nicht eingesetzt wurde, also,
und verletzt war,
genau, also es war jetzt auch nicht so, sag so, boah, Mann, das war aber 4 Jahre nur am Peak, also die hat ja performt wie sonst was, sondern ja.
Sie hat ja auch nicht die Mega-Fäden, ne? Muss man auch mal sagen. Also das war...
Also der Anfang war schon krass mit AJ Lee und sowas. Das war heftig. Also das war auch wirklich Women's Wrestling, als halt noch der Divas Championship und alles da war. Das hat schon wirklich viel losgetreten. Das kann man sagen, was man will. Jetzt so besonders war es aber auch nicht so. Ich freue mich natürlich, dass es irgendwie eine Patch auch die Möglichkeit hat. Aber ich finde, das wirkte alles so, als wäre das irgendwie nach der Retirement-Speech entschieden worden. Also, weil ich meine, es wurde ja gerüchtet so, der und der wird auf einmal General Manager. Und dann so, ja, Leute, es ist Paige. Und, also, das kann natürlich einfach plötzlich geschrieben worden sein. Also, nach dem Motto, wir schreiben es so, dass es plötzlich wirkt. Aber es kam wirklich so rüber, als hätten die es so gefühlt 5 Stunden vor der Show entschieden. Ey, Paige, du hast es ja nichts zu tun. Komm zu SmackDown.
Nee, glaube ich nicht. Weil dazu war Paige zu oft präsent mit riesen Nahaufnahmen, wo sie reden durfte vorher schon. Und wegen dem Film, und der Film wird ja gepusht wie Sau. Nee, also ich glaube nicht, dass das irgendwie Zufall war, das war schon länger geplant, weil, guck dir mal einfach an, wie dieser Film präsentiert wird und wie die WWE dahinterher ist und was für einen Fokus seitdem halt Paige auch hat.
Ja, das stimmt schon. Aber ich weiß nicht, ich glaube halt auch, dass es einerseits so ein bisschen PR-Gedanke natürlich auch ist, dass man sie so ein bisschen im Programm halten möchte für den Film und für diese ganze Geschichte. Andererseits vielleicht auch so ein bisschen, nicht unbedingt als großes Dankeschön, weil wie gesagt, so lange war sie jetzt da nicht an der Spitze, aber so ein bisschen wie, wir halten den Mitarbeiter erstmal quasi im Unternehmen, damit man, bevor er irgendwie was anderes gefunden hat oder bevor wir einen anderen Zweck so für sie gefunden haben. Weißt du, so aus Loyalitätsgründen vom Unternehmen, das gibt's ja auch manchmal. Sowas könnte ich mir halt auch in dem Sinne vorstellen. Schauen wir mal, ich bin auch nicht ganz glücklich damit, weil ich finde, dass die keine angenehme Erzählstimme hat, um es einfach mal so zu sagen. Ich möchte keine ewig langen Promos mit ihr hören. Also es
hat so eine Bonnie Tyler-Stimme.
Ja, aber sie ist halt für mich kein typischer Onscreen-Charakter, den du halt nur in der Redeposition hast, sondern die ist eine Wrestlerin. So, und Daniel Bryan konnte halt eben beides, aber sie ist in erster Linie eine Wrestlerin. Deswegen passt das für mich auch nicht so 100%. Dann kommen wir noch zu 2 weiteren Damen, die debütiert sind. Das Iconic Duo ist bei SmackDown aufgeschlagen und aufgeschlagen sprichwörtlich, weil haben wir gleich einen bleibenden Eindruck hinterlassen und haben Charlotte verhauen, was dann wiederum, jetzt kommt der Doppelpack hier, was dann wiederum zum Cash-In von Carmella und einer neuen WWE Women's Championess geführt hat. Also Carmella, neue Championess bei SmackDown und als Iconic Duo debütiert. Und ich glaube, da gehen die Meinungen auseinander. Ich bin mal gespannt. David, du zuerst, weil ich glaube, du warst sehr unzufrieden damit.
Ich fand es schrecklich. Ich fand es von vorne bis hinten schrecklich. Also erstmal muss halt bedenken, klar, das hat ein Fan normalerweise nicht im Hinterkopf und so weiter, weil ist Fast Food. Aber Charlotte hat gerade die Streak gebrochen von Asuka, hat ein fantastisches Match abgeliefert. Und du bist halt noch, dass das nach ja, so nach Wellen schlägt. Also du hast das einfach noch im Hinterkopf bei mir und das ist so präsent und eigentlich ist das so, wow, und dann genau in dem Moment lässt du halt eine Carmella, ich mag Carmella ja, aber ich finde halt nur noch, sie ist halt nicht weit genug und lässt halt eincashen. Und den Cash-In fand ich schrecklich. Also ich finde halt eh schon, ich mag eh kein Geschrei und Kreische. Ich weiß, das gehört zum Charakter dazu. Aber erst einmal das mit den Referee hin und her. Ich fand's auch nicht lustig. Ich fand's halt wirklich nervig. Und vor allen Dingen halt dumm. Ich meine, warum hängt der Richter die ganze Zeit so? Bist du sicher?
Was
ich
war das eigentlich? Also war da irgendwas mit dem Timing nicht richtig oder so? Also ich habe das nicht verstanden. Also
das war nee, so. Ich glaube, das sollte einfach nur zeigen, wie hibbelig und wie ernst es Carmella meint und dass sie halt quasi dann noch hyperaktiver wird und noch mehr kreischt. Na, so, ja, mach.
Also das hat für mich so gewirkt, als wäre der Referee einfach nur sehr, sehr dumm.
Ja, es wirkt halt richtig dumm und halt unlogisch. Und dann der Cash-In, oh, das war dann schwierig, weil, ja, ich sag mal einfach so, du siehst halt Charlotte und denkst einfach so, ja, selbst wenn die taumelt, müsste die dich eigentlich mit dem linken Finger platt machen und dann gewinnt sie das Ding. Und dann noch diese Promo anschließend, die ich noch viel, viel schlimmer fand. Ich meine, ist natürlich schön, wenn man einbauen will in der Promo, von ja, ich möchte noch jemanden danken, jemand ganz Besonderes, und du einfach nur denkst, und sag dir einfach du und dann du an der Mimik schon siehst, nee, das haut jetzt gerade alles nicht hin. Und das hat auch null Impact. Und mich nervte es halt einfach von vorne bis hinten. Der Cash-In, die Promo, das Kreische. Ich finde, sie ist halt, wenn du bedenkst, sie hat gerade jemanden den Titel abgenommen, die ein fantastisches Match bei WrestleMania hatte. Asuka, die Streak gebrochen hat. Und dann eine Carmella. Und die halt wirklich im Ring nichts reißt bislang. Und die auch einfach viel zu schnell gepusht wurde und mir halt auch ein bisschen auf die Nüsse geht, obwohl ich sie eigentlich mag. Weil ich mag nur nicht, wie sie halt gerade dargestellt wird. Das passt für mich alles vorne und hinten nicht und ist halt für mich auch nicht gut für den Titel. Ist natürlich ein schöner Moment, weil halt dann die Crowd natürlich abgeht, wie halt bei jedem Cash-In. Aber das, ich fand's halt schade und es, ich glaube halt auch nicht unbedingt, dass es der Division hilft oder dass es Carmella jetzt großartig hilft. Ich fand's halt eher nerviger.
Aber du hast ja gerade da mal ganz geflissentlich auch das Debüt des Iconic Duos übergangen
hier. Ach so, ja,
das Moment, gefallen. Ich, ja. Fandst du den Beatdown denn okay?
Der Beatdown war okay. Ich fand auch die Promo voll gut. Ich fand das auch okay. Ich meine, okay, es war ein Logikfehler drin, wo man dann halt irgendwie gesagt wurde, von wegen, ja, du lebst auch in der Vergangenheit und blickst gar nicht nach vorne und ich einfach nur denke, Charlotte hat genau eine Sekunde vorher noch gesagt, von wegen, ja, wir werden jetzt mein nächster Gegner, also blickt in die Zukunft. Aber egal. Das ist Kleinigkeit. Ich fand das Debüt sehr gut. Ich fand den Beatdown gut. Ich fand die Promo war von einer Hälfte des Teams sehr gut. Ich finde dieses Bitchige zwar nervig, aber ist halt der Charakter, okay, kann ich mitleben. Alles richtig gemacht und passt für mich.
Kai, wie ist das bei dir? Bist du jetzt neuer Fan des Iconic Duo und von Carmella?
Also erstmal, ich fand das Iconic Duo oder die Iconics, wie sie jetzt heißen, Copyright lässt grüßen, nie wirklich toll. Also immer sehr anstrengend, aber das macht sie auch aus. Sind wir mal ehrlich, also dieses sehr nervige, anstrengende, irgendwelche zwei Teenies vom Schulhof so gefühlt.
Genau.
Das hat schon echt gut gepasst, auch mit dieser Promo, wie sie sich über Tal lustig gemacht haben. Fand ich auch sehr gut nach dem Motto, ja, und ich danke noch meinem Sportlehrer aus der 4. Klasse und ich danke meinem Nachbarn und sowas. Das war schon echt witzig. Also, aber so viel kann ich mit dem wirklich nicht anfangen, aber es hat sehr gut gepasst. Und ich muss sagen, Storyline-technisch war das, so wie sie es jetzt gelöst haben mit dem Cash-In, meiner Meinung nach das Beste, was sie hätten machen können. Also, weil, ich sehe mir echt, das wäre total blöd gewesen, wenn Carmella jetzt auch noch eingecashed hätte und verloren hätte. So nach dem Motto, hey, wir haben zweimal in the Bank-Matches gehabt. Aber wir haben nicht wirklich weit gedacht, Leute. das hat nämlich so auf mich gewirkt. Und sind wir mal ehrlich, die Sache mit Charlotte, also, wir wissen ja trotzdem, dass sie unfassbar gut im Ring ist, aber sie wurde eben platt gemacht vom Iconic Duo, was nochmal natürlich schön für Heat sorgt. Dann casht Carmella ein, so dass es mit dem Ref bescheuert war. Dass der Tritt von, dass Carmella eine Aktion zeigt und die Scheiße ausgeführt ist. Ja, okay, komm, ist halt Carmella, ne? Ist nicht wirklich gut im Ring. Aber besser hättest du den Cash meiner Meinung nach nicht lösen können, weil stell dir mal vor, die hätte irgendwie gegen eine Asuka eingecashed. Dann wäre doch das Internet wieder, dann hätten die Finger geblutet bei irgendwelchen Leuten in den Kellern. Hätte
geschrieben, ja, man hatte noch, oh, das Asuka und sowas. Und ich finde mit Charlotte, das konnte man noch viel besser rechtfertigen. Und das ist auch okay. Und wir wissen doch eh alle, dass in 2 Minuten Charlotte wieder einen Titel hat. Ja, aber ganz ehrlich, muss es dann unbedingt so schnell sein? Und ich persönlich hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn Carmella halt nicht erfolgreich gewesen wäre. Es hätte ja sogar zu ihrem Charakter gepasst. Dann hättest du das noch weiter ausbauen können, dass sie halt dadurch immer zickiger und arroganter wird und hibbeliger und sonst was.
Ja, du kannst doch nicht mal bei jedem Wrestler sagen, wir bauen einfach irgendwas darauf auf, dass der immer verliert.
sage ich doch nicht bei jedem Wrestler.
Nein, aber also
wir haben aber das würde halt
bei einem Ziggler hat es doch nicht geklappt, bei einem Corbin hat es nicht geklappt, weil es einfach scheiß Charaktere und scheiß Wrestler sind. Also ein Ziggler ist kein scheiß Wrestler, aber ein scheiß Gimmick. Und bei einer Carmella hat es halt auch nicht geklappt.
Ja, aber bei einer Carmella, die funktioniert auch nicht, die ist auch nicht over oder sonst irgendwas und ihr hättet es nicht wehgetan, sagen wir es mal einfach so. Das hättest du halt noch gut verpacken können. Ich ganz ehrlich, wenn ich halt einfach überlege, ey, einen Tag vorher ein Traummatch, da haben die beiden größten Wrestlerinnen um diesen Titel gekämpft und dann
hat jetzt eine Carmella. Darf ich dazu was sagen?
Ja, natürlich.
Darf ich, also zu dieser Geschichte, ich finde, man kann das auch so rechtfertigen, dass man sagt, die hat am Tag vorher ein unfassbar hartes Match bestritten, ist danach noch zusammengeschlagen worden und hat daraufhin den Titel verloren. Also man kann auch einfach sagen, die war quasi noch geschwächt von
natürlich
dieser ganzen Abfolge. So.
Storyline,
also, das ist für mich der kausale Zusammenhang.
Storyline-mäßig bin ich auch nicht weit weg von Kai. Storyline-mäßig ist das okay, aber es fühlt sich für mich halt nicht richtig an. Und das hat jetzt nichts mit Heel zu tun, dass ich einen Heel nicht mag. Sondern einfach, es fühlt sich halt für mich nicht würdig an und halt war einfach zu nervig. Auch, wie gesagt, das Ganze drumherum ist einfach rein subjektiv natürlich. Es ist halt nur mein Eindruck. Aber mir ging es halt richtig auf den Keks. Weiß nicht, wie fandest du das denn, Olaf?
Ja, genau. Ich fand das Debüt von den Iconics, also von Peyton Royce und Billy Kay, fand ich echt gut. Ich fand die Promo echt gut. Ich bleib dabei, dass Peyton Royce um Weiten mehr Potenzial hat als eine Billy Kay. Und ich hoffe, dass Billy Kay nur in Ausnahmesituationen in den Ring steigt und Billy Kay ist die aufpoliert.
Ich meine, andersrum, Peyton Royce war die, bei der das Publikum deutlich lauter gejubelt hat.
Genau.
Und die auch die deutlich bessere Promo gehalten hat.
Ist das genau die mit dem blauen, die blauen Sachen anhatte?
Ja.
Okay, alles klar. Ja, sehe ich auch so.
Und deswegen, Billy Kay darf da gern Eye-Candy spielen. Das finde ich auch mal tatsächlich ganz, ganz nett, wenn sie halt dann quasi so als Valet irgendwie da daherkommt. Damit kann ich leben. Ich fand den Beatdown fand ich gut. Ich fand die Promo halt stark von den beiden. Das hat gut funktioniert. Der Beatdown hat für mich funktioniert. Die Aktionen waren hart genug durchgeführt. Ja, und dann kam halt eben der Cash-In. Und ich muss halt sagen, ich fand, das hat irgendwie für mich. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, sagen wir es mal so. Ich bin da nicht komplett so negativ, wie das David ist. Also ich fand klar, dieses Rumgezicke da, das gehört halt eben zum Charakter und dieses Rumgehibbel, das ist ja okay, das erklärt ja auch so, wird ja auch so ein bisschen erklärt dadurch hier, sie hat so lange gewartet, bis sie in den Koffer hat eincashen können und so weiter und so fort. Ich konnte damit leben. Der Kick sah halt kacke aus, das tut mir halt wirklich in der Seele weh, aber was willst du halt machen, wenn du nochmal hochziehst und nochmal ausführst, sieht es umso beschissener aus. So. Ich fand den Titelgewinn von Carmella fand ich tatsächlich irgendwie ganz cool. Also ich kann es dir nicht genau sagen, wieso. Also ich war dann so, ja, okay, den habe ich akzeptiert, obwohl ich halt weiß, dass Charlotte natürlich eigentlich eine Liga drüber stehe. Aber ich finde, man hat es geschafft, das für mich eigentlich so glaubwürdig zu erklären, dass ich das akzeptieren kann. Und dass jetzt auch eine Carmella dann nach einer Aktion, nach dem WrestleMania-Match und nach dieser Attacke, den Pin halt eben einsteckt, nach dem einen Kick. Das finde ich okay. Ich fand auch irgendwie Carmella niedlich, wie sie sich darüber gefreut hat. Es tut mir leid, fand ich das lustig. So, also mich hat es irgendwie ein bisschen erreicht, wo ich auch gar nicht erwartet hätte, dass mich das erreicht, aber es hat irgendwie bei mir funktioniert.
Freust du dich auf die Regentschaft?
Nee, überhaupt nicht. Aber ich glaube auch nur, das wird nur eine Übergangsgeschichte sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sonderlich lange da den Titel halten wird, außer sie mogelt sich halt etwas länger durch. Das kann natürlich auch passieren. Aber ich sag mal so, jetzt haben wir Carmella als Women's Champion und Jinder als US Champion, also Prost Mahlzeit, das ist schon mal aller Ehren wert. Ich glaube, das wird halt eine Übergangsgeschichte und ich glaube, dass man Charlotte wieder zu Raw traden wird, weil man irgendwie mittel- bis langfristig dann Ronda Rousey gegen Charlotte machen wird. Das ist so mein Tipp und man wollte, glaube ich, einfach den Gürtel loswerden und im Zweifelsfall wechselt halt Charlotte zu Raw und dann eben Asuka endgültig zu SmackDown und vielleicht Ember Moon auch noch hinterher und dann hat man so ein bisschen Bewegung in der SmackDown-Damen-Division, dass da ein bisschen was passiert und Iconic Duo oder Iconics, je nachdem, die dürfen gerne weiterhin zu zweit unterwegs sein und dann da sich durchwieseln in irgendeiner Form. Also ich fand den Cash-In nicht so schlimm, wie du ihn jetzt fandest. Ich fand das irgendwie ganz okay. Und ich hoffe einfach, dass, sind wir doch ehrlich, Charlotte versauert doch da in der SmackDown-Division, wie es jetzt momentan ist. So, die ist ja da ohne Gegnerin gewesen. Wie sonst willst du das denn durchziehen? Und ich glaube, das war der Moment, dass man sie daraus befreien konnte und dann einfach den Miz wieder rüberschicken kann. So. Punkt. Ausrufezeichen. Außer es will noch jemand anders was zu meiner Meinung sagen, aber dann ist gut.
Ja, wir sind ja eigentlich ähnlicher Meinung, gleicher Meinung.
Ich,
ja,
ich kann es aber auch, wie gesagt, storyline-technisch kann ich es auch voll verstehen. Das ist auch nicht, was ich bemängel. Das ist einfach nur mein Gefühl, einfach, dass ich so denke, oh nee, das wird jetzt nervig.
Ja, ich glaube, das wird auch nervig werden. Aber für eine gewisse Zeit kann ich das vielleicht aushalten. Aber ich weiß es auch nicht. Ich bin da sehr gespannt, wie man das aufdröseln wird und ob man da wirklich auch eine Art und Weise hinkriegt, dass der Carmella-Charakter über dieses Nur-Gekreische hinausgeht. Sondern ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass das dann so ein Cheat-to-Win-Charakter irgendwie werden kann und der vielleicht auch unterhaltsam werden kann. Also ich glaube, die hat da Potenzial und vielleicht ist sie ja jemand, die, wenn sie den Gürtel kriegt, eben auch quasi aufsteigt.
Ich hoffe, ich würde es freuen. Also ich mag ja Carmella, ich finde halt nur, ja, das Gimmick liegt einfach daran. Komm, lass mal was zu was anderem kommen, was ich noch schlimmer finde.
Ja, ich habe gerade schon Jinder Mahal angesprochen. Es gab ja dann noch eine Three-Way mit den Kandidaten des US-Title-Geschehens, wo auch dann wieder Rusev drin war. Rusev hat natürlich mal wieder verkackt. Randy Orton hat das Ding am Ende gewonnen. Rusev war ursprünglich angesetzt, den Undertaker in Saudi-Arabien irgendwie da im Ring überzustehen. Wurde ja letztens jetzt auch geändert. Und Rusev hat alles, was irgendwie mit WWE zu tun hatte, aus seinem Twitter-Profil entfernt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht das weiter? Ist ein Rusev noch da? Ist das nur Getrolle? Ist es eine Story? David, dich hat noch ganz andere Sachen aufgeregt. Hier, kotz dich aus.
Ja, also generell, ich verstehe die WWE nicht, wenn man halt bedenkt, du hast halt jemanden, der wirklich over ist wie Sau und der auch Merchandise verkauft. Mal ganz ehrlich, du siehst so viele T-Shirts die von Rusev Day, die Leute tragen, das ist ja auch Money. Und dann denke ich einfach, wirtschaftlich müsstest du eigentlich dann denjenigen pushen, beziehungsweise dieses Overness sein verstärken. Stattdessen arbeitet die WWE komplett gegen. Sei es halt, dass halt Rusev bei WrestleMania den Pin anstecken darf oder halt, dass sie sogar so weit gehen, YouTube-Videos zu bearbeiten. Also wir hatten jetzt halt diese Promo, wo halt Paige ja gesagt hat, ja, gegen wen? Sonst was? Nee, war nicht Paige? Ja, Entschuldigung. Doch, Paige.
Doch, war Paige.
Er hat ja gesagt, gegen wen hier Daniel Bryan kämpfen, Dingsbums soll und dann hat ja die Crowd erstmal Rusev Day geschändet und zwar laut wie sonst was und dann hat sie halt nochmal nachgefragt und dann kam ja AJ Styles Chants, die halt nicht ganz so laut waren und auf YouTube hat halt WWE das Video veröffentlicht, allerdings so geschnitten, dass halt nur die erste Frage da war und die AJ Styles Chants quasi anstatt der Rusev Chants drüber gelegt haben. Also wirklich richtiges Manipulieren, dass halt der Eindruck erweckt wird, dass es halt Rusev Chants gar nicht gegeben hat und so und ich verstehe es halt nicht. Der einzig Logische wäre halt wirklich, dass er sich verworfen hat und halt jetzt gehen wird, was ich sehr schade fände, weil er hat es halt selber geschafft, overzukommen. Und zwar in eine Position, wo er noch nie war, während er bei der WWE ist, dass er halt wirklich solche Reaktionen zieht. Und ich fände es halt schade, oder ich finde es momentan einfach schade, mit anzusehen, dass du siehst, so viel Potenzial, aber es geht den Bach runter.
Ja, es ist schon ein bisschen bitter. Wir haben ja zuletzt oft drüber geredet, ne, also über die Akte Rusev, wo man auch nicht genau weiß, wo man da überhaupt hin will, ne, und offensichtlich hat man ja keine Pläne. Also ich habe ja auch gehofft, dass er dann bei WrestleMania seinen Feel-Good-Moment bekommt und US-Champion wird. Das ist offensichtlich ja nicht passiert, stattdessen hat er einen Pinfall eingesteckt. Das war schon nicht so ideal und das scheint sich jetzt so ein bisschen fortzusetzen. Also ich weiß es nicht, ob Rusev einfach hier die Community trollt oder ob das einfach eine Geschichte ist. Also laut aktueller Gerüchte, Dave Meltzer, Klammer auf, Klammer zu, soll das Teil der Storyline sein. Also es ist natürlich auch eine Möglichkeit quasi.
Hat er das gesagt?
Das habe ich heute gelesen.
Ja, aber es gibt ja auch den Moment, wo du einfach verpasst, wo du halt die Overness halt wirklich pushen kannst. Und da sehe ich halt gerade die Riesengefahr, weil halt die Leute mega Bock drauf haben und WrestleMania wäre der perfekte Moment gewesen, um das halt noch mehr zu pushen. Und jetzt hast du halt WrestleMania vergehen lassen und jetzt hast du dann SmackDown vergehen lassen, wo halt auch noch du als Dank die super Konstellation hast, die wir noch nie hatten mit Randy Orton gegen Jinder Mahal. Ich glaube einfach, die WWE, wenn das wirklich Storyline sein sollte, dann verpassen die komplett den Moment, wo sie halt das ausnutzen können.
Ich glaube, nee, also im Moment haben wir es doch irgendwie immer gefühlt noch heißer, oder, das Thema? Also dieses Rusev Day-Thema. Also jetzt, die waren ja bei SmackDown nach Mania noch mal lauter als bei Mania. Und wenn jetzt irgendwie kommt, WWE hält Rusev klein oder sowas, dann werden die Leute doch sicherlich noch mal um einiges lauter. Und das wird dann für mich heißen, dass der perfekte Moment sogar erst noch kommt.
Ja, aber lauter als bei WrestleMania kann es ja nicht sein, weil halt da eine entsprechende Crowd ist.
Ja, aber also kannst du auch sagen, okay, dann bei WrestleMania, dann ist einmal dieser Feel-Good-Moment und dann ist wieder vorbei. Also dann verläuft sich's wieder. Aber wenn du jetzt sagst, oh, die WWE, die hält Rusev ja unten und die schneidet das raus, dass dann die Leute doch vielleicht sogar noch viel mehr hinter Rusev sind als bei einem popeligen WrestleMania-Sieg.
Ja, aber das mit dem zum Beispiel rausschneiden, das hat ja kaum einer mitbekommen. Das war ja sogar noch recht unauffällig gemacht. Also auf YouTube war es halt nicht die Top-Kommentare von wegen so, was, habt ihr denn da geschnitten?
Ja, du kannst ja Kommentare löschen, ne? Ist ja kein Hexenwerk.
Ja, aber eben, die meisten haben es gar nicht gescheckt. Wenn du das als Storyline zum Pushen benutzen willst, dann lässt du diese Kommentare oder schiebst die nach oben oder schreibst am besten selber welche von wegen, ey, was macht ihr da? WWE hält gegen Rusev, nee, wir sind aber für ihn. Machst du aber nicht. Es hat ja nur ein kleiner Kreis bislang mitbekommen, dass halt da so geschnitten wurde.
Das ja, ist schwierig. Also, das ist alles schon ein bisschen merkwürdig.
Also, ich meine, Rusev war ja auch immer der Kandidat, wo wir gesagt haben, oder wenn so Fragen kamen, wen könntet ihr sehen, der auch so einen Weg wie Cody Rhodes geht oder der auch die WWE verlassen könnte, um woanders erfolgreich zu sein, oder wer sollte es machen, war es ja immer, okay, Ziggler und Rusev. Und mein Problem ist aber auch, um jetzt mal richtig Gossip zu sein, wenn man mal sich so Rusevs Lifestyle anguckt, sieht das jetzt nicht wirklich nach Independent Wrestler aus, ne? Mit 500 Sportautos und keine Ahnung was. Also, das sieht jetzt auch nicht so aus nach dem Motto, oh, ich tue jetzt mal hier durch die Indies und mache ein bisschen Geld. Also, er will sicherlich dann gut verdienen, aber das könnte noch so wirken, wie ich sitze jetzt hier meinen WWE-Contract aus, nimm das Geld und mal gucken, was dann kommt.
Ja, aber warum sollte er was aussetzen, wo er selber daran gearbeitet hat, over zu sein und es auch geklappt hat?
Ja, ja, aber wenn jetzt so diese, wenn er jetzt ja merkt, okay, das bringt hier alles nichts, so dann, Mark Henry hat ja auch den letzten Müll mitgenommen, als er angefangen hat, weil er halt so einen brutalen Vertrag bekommen hat. Hau gesagt, ey, ist mir ganz egal, ich kriege hier mein Geld, so ich mache, was ihr mir sagt, juckt mich nicht. Also und wie gesagt, so einen Lifestyle von Rusev zu finanzieren, dafür brauchst du ein bisschen Geld.
Ja, natürlich, aber dann lieferst du aber, glaube ich, nicht so stark ab, wie er es zuletzt gemacht hat. Also ist halt vom Gefühl her rein, wir wissen ja nicht, was vorgefallen ist, ob es Storyline ist oder ob es echt ist oder so. Wir sehen ja nur, Rusev Day is over wie sonst was. Und er ist auch deutlich fitter als vorher. Also er muss ja hart an sich gearbeitet haben. Das machst du ja nicht, wenn du irgendwas aussitzen willst.
Das stimmt.
Er hat hart dran gearbeitet, dass er over ist. Er ist jetzt over. So over wie halt ewig keiner mehr. Was du eigentlich als Firma wirtschaftlich ausnutzen solltest und das quasi noch mehr pushen, wie halt damals bei Daniel Bryan anfangs auch die Yes-Sachen halt eigentlich nicht gepusht wurden, erst ganz spät.
Aber gut, die Sache dabei ist ja auch, wenn du jetzt wirklich sagst, ich bin hier unzufrieden, dann versuchst du ja nochmal, wenn du schon bei Raw SmackDown on Screen bist, die Aktie Rusev zu erhöhen, ne? Dass dann wirklich, sobald du sagst, ich bin raus hier, dass dein Telefon heiß läuft. Dass alle sagen, okay, wir wollen den Rusev haben. Denn
natürlich, aber wie gesagt, es ist, wenn ich halt alles zusammenzähle, weil so ein Körperbau, der so viel fitter ist als vorher, das dauert ja richtig lange, um den zu kriegen. Und er hat ja auch in den Matches deutlich mehr abgeliefert als davor, seit seinem Comeback. Und wie gesagt, also es macht halt für mich gar keinen Sinn, warum so lange und hart dran arbeiten, wenn du halt dich gar nicht durchbeißen willst. Also ich denke da halt nicht dran, dass er halt einfach sagt, ich will was aussetzen, sondern ich glaube eher, das ist so ein bisschen, und ja, natürlich ist das jetzt Mark-Gelaber oder so, aber ich habe halt bei der WWE in den letzten Jahren immer wieder das Gefühl gehabt, von wegen, man will halt die Leute overbringen, die man halt auch im Plan hat. Und ich glaube halt auch nicht, dass das mit Rusev Day so geplant war. Man hat dann angefangen, das ein bisschen auszuschlachten mit Merchandise und so weiter, aber er wird ja immer mehr over, anstatt weniger. Und ich glaube nicht, dass, oder ich kann mir einfach vorstellen, dass in der WWE man vielleicht auch nicht so ganz zufrieden ist, weil halt der eigene Plan nicht so aufgeht und da halt was außerhalb der eigenen Kontrolle ist. Ja, ist schwer zu erklären.
Ja, ich weiß, in welche Richtung du da möchtest. Ich weiß es nicht genau, aber offensichtlich, also entweder man plant da halt wirklich was Größeres oder man plant da halt überhaupt nichts. Ich glaube, das sind so die beiden Extreme, die es gehen kann. Rusev ist halt jemand, der, wie gesagt, der sich halt auch Social Media mäßig da besonders positioniert. Und ich bin gespannt, wie sich das da weiterentwickelt. Also momentan sieht es halt so aus, als wäre er weg. Irgendwie an der Form. Aber ich kann mir auch genauso gut vorstellen, dass das auch relativ cleveres Marketing einfach ist, um den Charakter noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen interessanter zu machen. Ne? Weil nichts ist interessanter als eine Figur, die man dem Publikum wegnimmt in irgendeiner Form. Und Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich fände es schade für Rusev, weil, wie David gerade eben schon gesagt hat, ich meine, der hat sich nochmal in körperliche Verfassung gebracht und wenn er keinen Bock mehr auf den Job hätte, glaube ich, dann hätte er das nicht gemacht. Dann hätte er auch einfach so seinen Stiefel runterziehen können, aber stattdessen hatte ich auch das Gefühl, dass er eigentlich nochmal in den letzten Monaten so richtig gebrannt hat, was so die Arbeitseinstellung angeht. Schauen wir mal. Wir haben noch zwei große Geschichten, auf die wir heute schon so ein bisschen eingegangen sind vor der Brust. Also ich will einfach da nur ganz kurz eure Meinung hören. Und zwar, wir haben natürlich den Roster-Shake-Up, der jetzt am Montag, also Nacht vom Montag auf Dienstag bei Raw stattfindet. Also wie gesagt, wir machen jetzt hier keinen Fantasy-Draft, weil das wäre ein bisschen blödsinnig. Ich frage einfach mal so ganz platt, ganz schnell. Kai, freust du dich auf den Shake-Up? Und ja, was sind deine Erwartungen an den Shake-Up? Ganz grundlegend. Ohne jetzt da hier jeden einzelnen Namen rüber zu draften oder sonst irgendwas.
Ich freue mich auf jeden Fall auf den Shake-Up, weil Shake-Up oder Draft oder nenn's wie du willst, ist eigentlich immer geil. Vielleicht haben sie auch darauf, also letztes Jahr war der vom, wie er aufgezogen war, haben wir alle gedacht, so, ja, hätte man besser machen können. Vielleicht ist es ja dieses Jahr ein bisschen anders. Dass sie irgendwie gesagt haben, wir haben auf die Kritik gehört. Ist natürlich nicht häufig so, aber hey, man darf ja hoffen. ich werde unfassbar abkotzen, wenn AJ Styles SmackDown verlässt, weil ich den unbedingt in Oberhausen sehen möchte, bei der SmackDown Live-Tour. Das wird mir einfach das Herz brechen. Ich würde auch, apropos am Wasser gebaut, ich würde vielleicht ein bisschen weinen auch. Und so ganz grundlegend, ich hätte gerne Seth Rollins bei SmackDown. Das ist jetzt einmal so, so ganz plump.
Ja, David, wie sieht's bei dir aus?
Das ist ziemlich ähnlich. Also ich hoffe auch, dass sie halt aus dem letzten Jahr gelernt haben, dass einfach die Art der Präsentation oder der Umsetzung halt anders ist, weil ich finde halt Shake-Up bzw. Draft, ich habe das früher immer geliebt und es war echt eine Show, worauf ich richtig wochenlang hingefiebert habe und weil da halt viel passieren kann. Ich erhoffe mir einfach, dass man die richtigen Drafts macht, natürlich leicht zu sagen als Fan, weil ist eh immer falsch, was man macht. Ich hoffe vor allen Dingen, dass einfach dadurch frischer Wind in beide Regionen kommt und auch, dass vielleicht SmackDown ein bisschen gestärkt wird, weil die waren, die Show war letztes Jahr halt für mich der klare Verlierer. Und ich denke auch, ich tippe mal, dass Daniel Bryan halt zu Raw kommt und Seth Rollins bei SmackDown wäre eine coole Sache. Ich würde aber dann Finn Balor mitnehmen.
Ja, also ich stimme euch in allen Geschichten zu. Also Präsentation muss anders werden, das muss halt ein bisschen aggressiver werden, das muss ein bisschen anders werden als letztes Jahr. Nicht das Superstar-Quartett, was wir letztes Jahr gespielt haben. Ich möchte, dass SmackDown gestärkt wird. Ich wünsche mir, dass Sanity von NXT aufsteigen, und zwar zu SmackDown, weil ich das eine geile Ergänzung finde und weil ich Axel Tischer bei SmackDown sehen will. Das fände ich super cool.
Das glaube ich aber auch, oder auch ein Almas oder sowas. Also ich glaube, wir haben noch nicht alle Debüts gesehen übrigens, die es noch geben wird. Also wir haben noch nicht alle Call-Ups gesehen.
Ja, denke ich auch.
Ja, das denke ich halt eben auch, weil auch gerade SmackDown hat ja außer den Iconics halt noch nichts bekommen. Deswegen, da muss auch noch was für die Herren der Schöpfung irgendwie dran sein. Ich bin gespannt. Also, ich tue mich da ein bisschen schwer mit. Ich könnte mir vielleicht sogar wieder vorstellen, dass vielleicht also einen, na, vielleicht schieben sie den Club rüber. Also, irgendwie sowas. Also, ich finde, Bella halte ich durchaus für eine mögliche Position, inklusive Gallows und Anderson, dass man die rüber zu SmackDown schiebt, um da ein bisschen für Stimmung zu sorgen und dann vielleicht gegen Sanity fehden oder sonst irgendwas. Zugleich, ich hab's gerade schon gesagt, also ich kann mir vorstellen, dass man andererseits, AJ Styles ist Champion, von daher ihn rüberzuschieben wäre halt auch schwierig. Vielleicht macht man es ja nochmal, vielleicht wagt man nochmal den ganz großen Schritt und tauscht die
Champions. Lesnar zu SmackDown, Bums, jetzt geht's los.
Ja, und richtig im Eimer dann. Oder die US- und IC-Title. Ich weiß es nicht, wir schauen mal, wie sich das da entwickelt. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall, ich hoffe einfach mal, das wird eine unterhaltsamere Angelegenheit als letztes Jahr, weil letztes Jahr war es echt sehr blutleer. Dann nochmal ganz kurz, da werden wir wahrscheinlich eh nochmal demnächst drauf eingehen. Wir haben den Greatest Rumble Ever am 27. April vor der Brust und da fragt die Verena zu, um so unauffällig Richtung Fragenrubrik überzuleiten. Die fragt nämlich, wird das ein normaler Pay-Per-View, der jährlich kommt? Also glaubt ihr, wir haben jetzt demnächst immer nach WrestleMania ein Greatest Rumble Ever jedes Jahr? David?
Oh, hier, hier. Ich hoffe nein. Ich denke nein. Und ich an diesem Event gibt es so viel, was mich einfach stört. Habe ich ja schon mal in der Gruppe geschrieben. Es ist einfach, allein die Karte, die fühlt sich halt fast noch größer irgendwie an als WrestleMania oder sonst was. Was mir halt einfach auch richtig sauer aufsteht, ist der Name von diesem Pay-Per-View oder diesem Event. Weil dadurch schmälerst du quasi den normalen Rumble. Und Rumble ist nur einmal im Jahr. So wie WrestleMania auch nur einmal im Jahr ist.
Genau, Mania ist nur einmal im Jahr. Ja. Aber Greatest Rumble ist auch nur einmal im Jahr.
Ja, und das, ja, weiß nicht, das nervt mich. Dann kommt nächstes Jahr wieder Saudi-Arabien, am besten Greatest WrestleMania. Nee, muss ich nicht haben, jedes Jahr. Ich kann verstehen, dass man das halt jetzt als Show macht. Klug ist natürlich, dass man das im Network live überträgt. Vor allen Dingen
und gut für uns.
Für uns Deutsche ist das halt super wegen der Uhrzeit.
Einfach schön. Einfach mal sich wie ein Amerikaner fühlen.
Aber ganz ehrlich, mich stört einfach an dieser Show extrem vieles. Und ich gehe mal nicht länger näher drauf ein. Aber ich muss es nicht nochmal haben. Und ich hoffe, das ist was Einmaliges. Und auch, ich möchte diesen Namen Greatest World Rumble nicht nochmal außerhalb des World Rumbles hören.
Ja. Ach, ich bin mal gespannt. Also ich tue mich da auch so ein bisschen schwer mit. Ich finde es halt auch eben so im Zuge des WrestleMania-Hypes so ein bisschen problematisch, was da passiert. Ich hoffe auch nicht, dass wir das jedes Jahr sehen, aber ich könnte es mir halt eben vorstellen, weil es gab ja tatsächlich wohl, so wie ich das mitbekommen habe, quasi einen 10-jährigen Deal zwischen, ja, Saudi-Arabien. Da ist wohl tatsächlich dann der, wie nennt man das, der Verantwortliche für Sport und Unterhaltung oder sonst irgendwas hat, die haben einen Vertrag mit WWE gemacht über 10 Jahre und WWE darf jetzt da veranstalten. Entsprechend wird das eine längerfristige Geschichte sein. Ob das jetzt immer ein Greatest Rumble wird oder ob das dann quasi ein wechselnder Pay-Per-View sein wird, das ist natürlich jetzt noch schwer abzuschätzen. Aber ich glaube halt eben schon, dass wenn das Ding erfolgreich ist, dass wir da einmal im Jahr einen großen Event aus Saudi-Arabien sehen
werden. Kann ich mal eine Frage stellen?
Auch wenn die jetzt... Nur an fragen@headlock.de bitte.
Verdammt, ich habe kein Mailprogramm offen. Also meine Frage wäre, stößt es euch nicht auch sauer auf? Das ist jetzt natürlich romantisches Fangelaber und so weiter. Ich weiß, es ist wirtschaftlich, es macht natürlich Sinn, die werden Kohle dafür kassieren, wie wahrscheinlich bei mehreren Pay-Per-Views zusammengerechnet, noch nicht mal. Aber was mich halt auch stört, ist nicht nur, dass halt auf der Card Matches sind, wo ich einfach denke so, wow, das hätte ich eigentlich gern so normal gesehen oder bewahrt euch das dafür auf, sondern halt auch, wie gesagt, sogar dieser World Rumble, der größte World Rumble aller Zeiten, findet nicht beim World Rumble statt. Dass du das Gefühl hast, von wegen so, ja, je mehr Kohle wir drauflegen, wir kriegen dann die besonderen Sachen und ihr nicht.
Hättest du einen 15. Rumble sehen wollen?
Ja, darum geht's nicht. Mir geht's halt einfach um dieses Gefühl als Fan, nach dem Motto, ja, alle anderen Sachen wie WrestleMania und World Rumble, also diese besonderen Sachen, die halt ja Tradition irgendwo sind, das, ich weiß, das klingt jetzt doof. Wie gesagt, das ist reines romantisches Denken, man geht nur um Emotionen, ist ungenommen irrelevant, solange man halt genug Geld hinlegt, kriegt man halt die wirklich besondere Show. Also das stößt bei mir irgendwie innerlich total sauer auf im Fanherzen oder Fanmagen. Geht es euch auch so oder bin ich da einfach nur ein bisschen mimimi?
Also was ich mich halt frage ist, also klar, das wird halt auch so als unfassbar großes Pay-Per-View gehypt und sowas. Ich frage mich, ob es das auch wirklich ist oder ob es einfach nur eine Hausshow ist in diesem riesigen Mega-Event gewandt. Also dass dann gesagt wird, wir lassen vielleicht, ich bin mir da gar nicht sicher, den Titel auf Roman wechseln, weil wir sind hier in Saudi-Arabien und das ist eins von 5000 Ländern, was Roman Reigns mag. Also eins unter bla bla, die den wenigstens mögen, ihr wisst, was ich meine. Und wir machen halt neue Tag-Team-Champions, aber sonst wechselt hier kein Titel, sonst passiert hier gar nichts und wir haben halt diesen Rumble als Fanservice, weil die einfach Geld hingeblättert haben. Das ist halt die Frage.
Ja, aber stört denn dieser Aspekt allein schon dieses, ja, die haben genug Geld hingeblättert und dafür kriegen sie so fette Sachen. Stört dich das als Fan nicht oder ist das euch wurscht?
Mir ist das komplett Latte. Ich guck mir das halt an und ist doch, also ganz ehrlich, ob das so gefühlt, ich sitze hier in Deutschland vor meinem Fernseher und ob die jetzt irgendwie in Bad Salzuflen, in New Orleans, in Saudi-Arabien oder in Kentucky wrestlen, ist mir doch scheißegal.
Also, von meiner Warte ist es halt so, dass ich sage, diesen Punkt mit Royal Rumble, das sollte man nicht irgendwie verwässern, um es mal so auszudrücken, diese Tradition, diese Wrestling-Tradition, da bin ich komplett bei dir. Am Ende vom Tag finde ich, ist mir soll, weiß ich gar nicht, ob man so weit denken sollte, dass es gibt mehrere Gründe, diesen Event in Saudi-Arabien nicht gut zu heißen, sagen wir es mal so. Das stimmt. Also da haben wir ja auch schon. Ne? Also es gibt ja auch so Sachen von wegen Menschenrechte, Frauenrechte, bla bla. Wissen wir, wie scheiße das alles da ist? Das ist das, was mir dann eher so ein bisschen übel aufstoßen könnte. Aber rein vom, wenn ich jetzt rein als Wrestling-Fan da rangehe, sage ich mir ganz im Ernst, ich habe einen zusätzlichen Pay-Per-View, ich habe was, einen coolen Main-Event, ich habe coole Matches. Wenn das gut wird, ist das gut. So. Und
natürlich.
Dass WWE das machen muss, wahrscheinlich, ich will gar nicht wissen, wie viel Kohle die da für den 10-Jahres-Deal hingeblättert bekommen haben. Ist das irgendwie auch verständlich. Und
aber ich glaube, mir stoßen also Sachen halt auch auf, wie halt wir haben hier die Women Revolution ganz groß und wir feiern im Grunde genommen ab, dass wir halt auch sagen, hier bei WrestleMania gab es gleich 4 Frauen-Matches, wie geil ist das denn, immer gleichwertiger. Und dann hast du halt hier den Pay-Per-View und dann winkt die Kohle und dann so, Frauen haben wir nicht.
Ja, das ist halt, ne, das wäre halt das, was ich da am ehesten noch als richtigen Dämpfer herhalten lassen würde. Aber ich tue mich da auch ein bisschen schwer. Also ich bin aber auch jetzt nicht gehypt auf den Event, weil das so, ich weiß nicht, was mich da erwartet, weil das kann halt auch genauso sein, dass es halt wirklich so diese gerade eben proklamierte, gehypte Hausshow wird. Vielleicht wird's auch richtig gut. Also ich weiß es nicht. Ich lass mich da einfach überraschen und versuche ein bisschen neutral an diesen Event ranzugehen und diesen ganzen negativen Beigeschmack so ein bisschen außen vor zu schieben. Aber ich kann total verstehen, dass du da, David, nicht so die mega Lust drauf hast.
Ja, also ich werde mir auf jeden Fall anschauen, irgendwie, aber ich krieg Sodbrennen einfach nicht weg als Fan. Ganz ehrlich.
Ja, ich glaube, bis zum 27. werden wir eh nochmal darüber reden. Also von daher schieben wir die Diskussion, glaube ich, einfach nochmal ein bisschen auf.
Aber können wir mal die Fans vielleicht fragen, ja, Fans, die Fans, oh Gott. Die Hörer.
Ja, jetzt ist es soweit, David. Jetzt ist es soweit.
Die Hörer, mich würde interessieren, könnt gerne als Kommentar drunter schreiben, was ihr von dem Event haltet. Oder ob ihr euch drauf freut oder ob ihr echt wie ich Magengrummeln habt oder wieso und weshalb. Würde mich interessieren.
Genau, macht das mal. Was haltet ihr von dem Saudi-Arabien-Event und von der ganzen Konstellation jetzt auch so kurz vor WrestleMania und so weiter und so fort? Schreibt uns das gerne mal, auch an fragen@headlock.de oder bei Facebook, Twitter, wo auch immer. So, und damit leite ich ganz geschickt zu der Fragenrubrik über, weil wir haben nur noch jede Menge Fragen übrig und gerade jetzt über WrestleMania, wir haben ja schon ein paar hier eingebaut, sind auch wieder etliche reingekommen. Fragen wisst ihr, schickt ihr an fragen@headlock.de, ansonsten YouTube, Twitter, Instagram, Facebook natürlich und so weiter. Könnt ihr uns überall erreichen. Notfalls geht natürlich auch die Kommentarfunktion auf headlock.de, unserer Website. So, dann fangen wir hier mal oben an. Der Chris fragt, könnt ihr euch vorstellen, dass Bo Dallas in Richtung Bray Wyatt turnt? Die Frage ist schon ein bisschen länger hier bei uns im Briefkasten, ist ein bisschen liegen geblieben. Hätte ich mir vor ein paar Wochen noch vorstellen können. Inzwischen ehrlich gesagt nicht mehr, weil es wäre zwar lustig, Bray Wyatt irgendwie in dem also Bray und Bo irgendwie in diesem Woken Universe drin zu haben, aber ich glaube, dass man Bo Dallas erstmal nicht aus dem Misturage rausreißen wird. David, wie siehst du das?
Ich glaube, ja, also es ist auf jeden Fall möglich. Es würde auch irgendwo passen und mal ganz ehrlich, die Misturage wird es auch nicht ewig geben. Und warum nicht? Also wir haben ja schon spekuliert, dass es ja ein Stable geben könnte, auch bei den Woken Hardys. Und dann halt ein Split kommt und dann schlägt er sich auf seine Seite, warum nicht? Dann hat er halt Brother Neo auf der einen Seite, auf der anderen Seite Brother Dallas.
Brother Dallas, Brother Bo.
Brother Bo.
Ja, wir werden sehen. Kai, deine Meinung?
Ja, können sie machen, aber ich würde es, also momentan sehe ich dazu keinen Grund. Ich finde, beide haben ihre Rollen. Klar, die Mr. Rush wird es nicht noch für 10 Jahre geben, aber Bo Dallas ist halt gerade da eingesetzt, Bray Wyatt ist da eingesetzt, also warum jetzt irgendwie irgendwas ändern? Ich finde, lass die beiden ihre Stories, also die Bray Wyatt-Sache ist ja gerade erstmal am Anfang und vielleicht, wenn irgendwann dieses Mr. Rush-Ding gegessen ist, dann kann man drüber nachdenken, aber jetzt sehe ich dazu keinen Grund.
Genau. Der Matthias fragt sich auch dazu noch, welches Gimmick bekommt Bray Wyatt eigentlich jetzt? Haben wir ja heute schon so ein bisschen beantwortet. Also offensichtlich einfach den des befreiten Geistes an der Seite von Woken Matt Hardy. Also so wird es ja aktuell präsentiert. Haben wir ja schon gesagt, sind wir alle ein bisschen enttäuscht drüber. Schauen wir mal, wie sich die ganze Geschichte entwickelt. Der Nelson hat uns einige Fragen gestellt, aber ich nehme jetzt erstmal eine hier von ihm mit rein. Ist ein Dave Meltzer gegenüber WWE kritischer, um vielleicht New Japan Pro Wrestling weiter zu hypen oder als Konkurrenz aufzubauen? Sprich, ein Dave Meltzer vergibt natürlich für sehr, sehr viele New Japan Matches 5 Sterne. Bei WWE ist er da gerne mal ein bisschen kniepiger, was solche Sachen angeht. Mal ganz doof gefragt, hat ein Dave Meltzer überhaupt die Macht, um sowas zu tun? Oder überschätzen wir da einfach den Einfluss eines Dave Meltzer?
Ich würde nicht unterschätzen zumindest.
Ach so.
Also aber ganz ehrlich, weil man muss ja so sehen, es gibt ja in zig Fragen verschiedene Newsseiten zu WWE und die nehmen halt auch alle ihn als Quelle und weisen halt auch auf seine Wertung schon mal hin und so weiter. Zumindest würde ich die Macht nicht unterschätzen, die man hat.
Ja, ich weiß es halt nicht. Also, vielleicht oder, ne? Also, ich weiß es nicht. Kai, wie siehst du die Geschichte
also, hier? Also, Dave Meltzer ist so für das Internet-Wrestling schon sehr, sehr wichtig. Also, egal, ob es jetzt stimmt, was man sagt, manche sagen ja so, ey, Dave Meltzer ist das letzte Arschloch, so, das stimmt doch gar nicht, was der sagt, so, wie kann man dem glauben? Während andere den irgendwie vergöttern und sich die Finger lecken nach dem neuesten Rating von Meltzer, also, es ist ja auch Licht und Schatten, die einen hassen ihn, die anderen lieben ihn. Aber Fakt ist einfach, dass er für diese Internet-Community doch schon sehr wichtig ist und da auch einen sehr guten Stand genießt. Ja, ist halt die Frage irgendwie, was denn Dave Meltzer davon hat, New Japan bessere Bewertungen zu geben als WWE-Matches. Also ich glaube auch schon, dass sich ein Meltzer einfach sehr geil findet. Also grundlegend, ich meine, hat er auch jedes Recht zu. Aber wenn du jetzt auch überlegst, ich sag mal, NXT hat jetzt innerhalb von 4 Monaten, also in 18, 3 5-Star-Matches abgeliefert, ne? Und ich glaube, das letzte in der WWE war sonst CM Punk gegen Cena, wenn ich mich nicht täusche. Also es war irgendwie 7 Jahre her. Und jetzt auf einmal in 2018 hast du schon 3 Stück. Also von daher, ich denke schon, dass er bei der WWE manchmal sagt, so ne, da vergebe ich jetzt keine 5 Sterne, wo wir sagen, so ach, da hätte ich jetzt doch schon mal, das wär's jetzt aber oder sowas. Naja.
Ja, wie du schon sagst, also ich glaube natürlich, also für die Internetfans ist Dave Meltzer natürlich sehr, sehr wichtig, auch für die News-Sheets. Ich weiß halt nicht genau, ob ein einzelner Mann nur mit Ratings es schafft, die Promotions zu hypen, weil letztlich erreichst du ja damit auch immer eine, also mit seinen Wertungen erreichst du ja auch immer eine ähnliche Zielgruppe. Und ich glaube, du schaffst es nicht, wie soll man sagen, eingefleischte WWE-Fans schaffst du damit vielleicht auf ein anderes Produkt aufmerksam zu machen. Aber ich glaube halt eben, dass es nicht so weit gehen würde, dass er damit das Ding pushen könnte. Weil ich glaube, das macht New Japan mit der Art und Weise, wie sie sich aktuell präsentieren, eigentlich schon ganz gut alleine. Aber ich glaube halt schon, dass ein Dave Meltzer da durchaus unterstützend eingreifen kann.
Wie aber eigentlich ich glaube alle, aber nicht, dass er das
alle Influencer, um es mal so zu sagen.
Ich glaube aber nicht, dass er das überhaupt vorhat. Ich glaube eher, dass er einfach
das glaube ich halt auch nicht.
Grundlegend WWE beziehungsweise halt gerade der Main-Show kritischer gegenübersteht. Das hast du ja bei Fans auch ganz oft, mit denen du halt über Wrestling redest, wo du halt ganz oft halt hörst, von wegen so, ah nee, Mainstream-Scheiß, WWE, das geht gar nicht. Wenn Indie oder NXT, die rocken alles ab. Also voreingenommene Meinung. Ich glaube, das ist einfach bei ihm so, dass er da einfach anders rangeht, wenn er New Japan guckt oder halt, wenn er halt sieht, okay, es ist eine Main-Show von WWE. Ich glaube, das ist eher unterbewusst.
Ja, man muss natürlich auch sagen, dass auch bei einem Dave Meltzer sind natürlich die Wertungen rein subjektiv, ne? Und dass ihm offensichtlich das New Japan-Produkt besser gefällt aktuell, das zeigt er ja relativ deutlich, ne? Und trotzdem glaube ich halt eben nicht, dass er da bewusst sagt, so ja, das, ne, das muss ich jetzt irgendwie pushen und das pushe ich durch meine Wertung. Das kann ich mir halt nicht vorstellen, sondern ich glaube halt eher, dass er das einfach so ein bisschen so macht, um vielleicht auch sich selber so ein bisschen interessanter zu machen, um es mal so zu sagen. Weil natürlich ist ja jedes 5-Sterne-Match von Dave Meltzer wird darüber geredet und das ist natürlich für jemanden, der damit sein Geld verdient, auch was Gutes. Dein Vater fragt via YouTube, was denkt ihr, in welcher Superstar in 5 Jahren an der Spitze von WWE steht? Roman Reigns, 9. Mal im WrestleMania Main Event. The
Big Dog. Ich hasse dich manchmal, weißt du das?
Wer weiß? Wer steht denn da? Also ich halte Roman Reigns, der ist noch nicht so alt, den ich halte durchaus für wahrscheinlich, dass der immer noch in 5 Jahren da oben steht, genauso wie in Seth Rollins zum Beispiel, David.
Ja, ich denke auch ein Strowman und Rollins auf jeden Fall. Reigns wahrscheinlich auch, der wird dann so den Status von Cena haben. Aber generell mache ich mir da gar nicht so viele Gedanken drum, weil ich einfach mich freue, wenn es irgendwann so weit ist, wenn halt die Cenas und die Ortons aufhören und dann halt quasi die nächste Riege an Topstars und unfassbar guten Stars nachschiebt. Also da sind so viele Kandidaten bei, wo du einfach denkst, ja, also Potenzial dazu haben sie.
Ja. Ich sehe auch dann Aleister Black zum Beispiel relativ weit oben, denn der jetzt in 1-2 Jahren hochkommt, dass der auch jemand sein kann, der dann an der Spitze von WWE steht, einfach weil der so anders ist. Kai, wer sind deine Kandidaten?
Auch also so The Shield grundlegend, dann aber trotzdem nochmal ein Roman und ein Seth vor einem Dean Ambrose, auch ein Strowman zum Beispiel. Und ich glaube halt eben, dass dieses Wer steht an der Spitze, das wird's gar nicht mehr so geben. Ich meine, da haben wir schon häufiger drüber geredet. Wir hatten ja so gesagt, okay, da war es irgendwie Hogan. Und dann war es Michaels. Und es war Bret Hart. Und es war Stone Cold. Und dann war so Cena und Orton. Und ich glaube, jetzt wird gar nicht mehr so, wie wir schon gesagt haben, auf diesen einen Superstar aufgebaut, außer Roman Reigns natürlich. Sondern wirklich eher so eine Bandbreite an Wrestlern wird aufgebaut. Damit es eben auch nicht so ein Verlust ist, wenn jetzt mal einer ausfällt.
Zumal du ja noch bedenken musst, in 5 Jahren dürfte Triple H das Zepter haben.
Also Triple H an der Spitze, klar, wer sonst?
Nein, aber ich meine halt, ich glaube, es wird schon ein Unterschied sein, ob halt jemand wie Vince, der halt Jahrzehnte dabei ist, aber halt auch entsprechend noch ein bisschen denkt, an der Spitze ist, oder ob halt ein Triple H an der Spitze ist, der ja auch bei NXT gezeigt hat, dass er ja auch da immer wieder variiert und halt auch andere Pläne vorhat und auch mal in die Breite geht und Co. Also ich glaube schon, dass wir das dann sehr deutlich spüren werden.
Davon gehe ich auch aus, ja. Machen wir weiter hier im Rhythmus. Der Thor Boysen fragt, könntet ihr euch vorstellen, dass Vince das Thema Roman Reigns mittlerweile als Kampf Vince McMahon gegen die Fans interpretiert? Also sprich, dass er da so eine Art, ja, Wettbewerb mit den Fans sieht, dass er doch Roman Reigns irgendwie overkriegt, sozusagen. Ich frag mich da, was würde der Sinn dahinter sein? Also was würde es Vince bringen, dass man da irgendwie so eine Geschichte draus, also dass er so eine Ego-Nummer daraus macht? Also ich weiß, dass diese Sache mit Roman Reigns halt irgendwie so ein bisschen merkwürdig wirkt, aber ich kann mir diese Denkweise nicht vorstellen. Sondern ich glaube halt eher, dass er, dass die da relativ nüchtern nach Zahlen und solchen Sachen gehen und nach Look und nach Plänen. Und darum geht's halt eher, als darum, sich selber in den Vordergrund zu stellen, falls ihr versteht, was ich meine. Kai, weißt du,
ja,
was
ich meine? Ja, ich sehe das auch so.
Spürst du, was
ich meine? Ich glaube, dieses Vince gegen die Fans, das hat auch immer so eine sehr internetlastige Meinung, wo man sagt, so, ja, der ist doch nur gegen uns und uns wird alles aufgedrückt. Ich glaube auch, dass du sagst, okay, einen Roman, den kann man präsentieren, der ist gut für die Frauen, der ist gut für die Kinder. Kinder bringen ihre Eltern mit, die Eltern haben Geld, Kinder wollen Merchandise, das kann man verkaufen, deswegen präsentieren wir dann Roman Reigns. Und so ein Kind, das kauft dann auch nicht mehr, wo man sagt so, ach ja, mal so ein AJ Styles T-Shirt ist schon cool, ein Kind kauft dann die Roman Reigns Socken und die Roman Reigns T-Shirts und Pullover und Hoodies und Kappen und keine Ahnung was. Und danach wird ja eben gegangen.
Ja, also und der hat ja eine Wirkung. Das ist ja auch wiederum so. Ich habe ja letztens auch festgestellt, als ich mit meiner Freundin die Doku von WrestleMania 33 gesehen habe, die dann gesagt hat, so, die sieht Roman Reigns zum ersten Mal, sagt, den finde ich cool. So, also der hat halt einen Massenappeal in irgendeiner Art und Weise. Natürlich nutzt der sich irgendwann auch ab. Also gerade wenn man das Produkt so massiv verfolgt, wie wir das jetzt tun. Aber ich kann mir das halt nicht vorstellen, dass ein Vince McMahon, dafür ist er viel zu sehr Geschäftsmann. Also das kann ich mir so nicht vorstellen. David, wie ist da deine Meinung zu dem Vince versus the People?
Ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass es so ist, aber allerdings anders, als ihr es jetzt interpretieren würdet. Und zwar würde ich halt nicht sagen, Vince macht es gegen die Fans, sondern eher, dass halt die gegenteilige Reaktion der Fans, die er eigentlich möchte, dafür sorgt, dass er es eher noch verbitterter macht, beziehungsweise noch energischer. Energischer passt besser. Ich glaube schon, dass Vince halt, er hat seinen Plan, er kann es auch locker und logisch begründen natürlich, warum halt Roman Reigns ist halt ein Gesicht, das siehst du halt, der ist halt ein möglicher Superstar und hat das Zeug dazu. Aber ich glaube halt, dass die Reaktion der Fans schon ein bisschen Vince wütend machen oder halt enttäuschen. Ja, ich glaube, wütend können schon eher passen, so wie man ihn halt in zig Dokus gesehen hat, dass er halt nicht so der mega Kritik-Fan ist und dass er halt quasi sagt so, ja, wenn ihr schon so reagiert von wegen so, dann erst recht. Also ich glaube, dieses dann erst recht, das haut schon hin. Ich glaube,
du glaubst, er ist ein Sturkopf.
Genau, er ist ein Sturkopf und der es halt jetzt erst recht durchdrücken will.
Dass sich auch ein bisschen in sein Ego angegriffen fühlt vielleicht.
Genau, ja, nein, so meine ich das zwar wirklich. Also er macht das nicht aus der Motivation heraus, wegen, die Fans wollen ihn nicht haben, da mache ich ihn ja erst recht als Star, sondern ich möchte ihn erst recht durchbringen, wie ich es vorhabe, weil es funktionieren wird. Und dass ihn das halt eher motiviert oder dass er deshalb vielleicht auch bei Roman Reigns, vielleicht hat er beim anderen oder bei anderen Reaktionen der Fans gesagt, wegen, okay, ich schalte mal ein paar Gänge zurück und versuche dann später einen weiteren Anlauf. Und stattdessen haben wir halt eigentlich eine ungewöhnliche Situation, dass es halt eben kein, wie schalt mal ein paar Gänge zurück gibt, sondern eigentlich, jetzt kriegt ihr noch mehr die Brechstange ins Gesicht. Und ich glaube, das ist halt, der Grund ist halt wirklich, dass halt Vince Ego ein bisschen gekränkt ist oder dass er halt einfach, ja, so das ein bisschen respektlos findet, wie halt die Fans reagieren oder dass sie halt nicht so reagieren, wie er möchte. Also das kann ich mir schon vorstellen. Aber es ist nicht seine Hauptmotivation, dass er es gegen die Fans macht. Aber es ist halt so ein Mitgrund, warum wir es momentan so extrem erleben.
Ich kann in den Kopf von Vince McMahon nicht reingucken.
Aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Ich spüre, was du meinst, David. Der Tobi Nator mit der 4 und der 0 fragt passend dazu via Instagram: Denkt ihr, dass ein CM Punk als Mann des Volkes nach seinem UFC-Match wieder zu WWE kommt und WWE rettet beziehungsweise den Universal-Title? Save Us CM Punk. Und diese Frage muss natürlich in einem Podcast mit Kai gestellt werden. Deswegen darf Kai auch zuerst antworten.
Ich sag nur so viel, es ist kein Zufall, dass Money in the Bank in Chicago ungefähr eine Woche nach UFC stattfindet, ne? Also, und dann werden wir hier alle sitzen und dann kommt diese gekräuselte Bildstörung und dann alle sagen, scheiße, Kai hatte recht und Tobi Nato hatte auch recht. Und genau so wird's passieren. Das hoffe ich zumindest.
Das wäre so mega, ne? Das wäre so. Ich glaube, dem entreißen die einfach die Halle ab.
Also dann einfach bin ich heiser für die nächsten 20 Podcasts. Nee, aber mein Problem ist, dass ich, also bei so einem Goldberg oder sowas, wo man immer sagt, oh ja, da war das ja so schwierig und so bla bla bla, dass man sagt, komm hier, hast du Betrag X und dann kommt ein Goldberg. Ich kann mir aber vorstellen, dass halt ein CM Punk auch so ein richtig ekelhafter Ego-Typ ist, der sagt, ey, mir ist das verdammt egal, ich komme nicht zurück, weil ihr habt mein Ego gekränkt. Das ist so ein ja, bisschen mein Problem.
Das beste Argument, was WWE machen könnte, mal ehrlich, es gab schon andere Wrestler, mit denen man sich mega verkracht hat. Man weiß halt, was jemand möchte und wie jemand tickt. Ich glaube, wenn es genug Gespräche gibt, von wegen, wo die WWE auch quasi ein bisschen sorry macht und so weiter und an ihn das verspricht, was er immer wollte, ein WrestleMania Main Event.
Aber wäre das halt nicht das, wogegen CM Punk immer gehetzt hat? Gegen dieses
Part-Timer-Scheiß,
wo du sagst, so, ich will das und dann komme ich zurück? Also wäre das nicht so verraten,
dass er dann Part-Timer wäre? Also ich kann mir halt schon vorstellen, dass die WWE es versuchen wird, oder schon versucht hat, und halt einen Vertrag vorgelegt hat, von wegen ja halt einen Vollzeitvertrag, aber halt vielleicht nicht jede House-Show, und halt drin festgeschrieben ist oder ihm versprochen wurde, zumindest innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre nach deinem Comeback, kriegst du halt wirklich den Main Event von WrestleMania, den du immer haben wolltest. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich glaube halt nur nicht, dass ein CM Punk als Mann des Volkes zurückkehren würde. Ich glaube, der wird einfach sein Ding machen, dann halt ein bisschen, ja, seine Show wieder abziehen, aber mal ganz ehrlich, ich krieg gerade jetzt schon eine Pelle, wenn ich dran denke.
Was geil ist auf der Welt.
Das stimmt ja wirklich mit Chicago und dann, stell mal vor, dann Main Event und dann irgendwie greift er plötzlich ein und kommt raus oder sonst was. Oder nach dem Match und dann hier, ich bin wieder da. Boah, meine Fresse. Also ich würde es mir wünschen, ich könnte es mir halt vorstellen, jeder hat seine Schmerzgrenze, die liegt nur bei jedem anders. Und ich glaube, es gibt halt, egal wie stark die Differenzen sind, wir haben im Wrestling bei WWE so oft schon erlebt, dass halt trotzdem jemand zurückgekehrt ist oder dass man sich trotzdem geeinigt hat oder trotzdem in die Hall of Fame aufgenommen oder sonst was. Ja, sind alles Erwachsene und ich glaube schon, dass man Probleme überbrücken kann und ist nur die Frage, mit welchen Argumenten.
Ja, ich bin gespannt. Ich zweifle da sehr stark dran, weil ich glaube, dass ein CM Punk nicht so richtig Interesse daran hat, sich das nochmal anzutun. Ist jetzt meine, ich fände es mega geil. Also, sage ich dazu. Ich fände, wenn das stattfinden würde, was ihr sagt, dann ziehe ich gerne meinen Hut und sage, ihr habt recht gehabt und freue mich darüber, dass CM Punk
wieder da ist. Ich war bei jeder Review-Preview dabei, bei jedem Ding, wo nur ein CM Punk-Match ist. Also, dann ist hier aber finit. Dann wird hier rausgeballert, der Content, ne? Jede Woche eine Raw Smackdown Review zu jedem CM Punk Match, dann wird hier geballert.
Der Marduk 82 fragt via YouTube, sollte WrestleMania nicht lieber an zwei Tagen stattfinden? Also sprich, statt ein 7-Stunden-Event lieber 2, 3,5, 4-Stunden-Events. Tue ich mich persönlich schwer mit, weil da natürlich so ein bisschen die Stimmung irgendwie bricht irgendwie innerhalb der Veranstaltung und weil es natürlich auch dann schwierig ist, so zweimal den Spannungsbogen aufzubauen. Ich wäre prinzipiell eher dafür, dass man die WrestleMania wieder ein bisschen kürzer macht und dadurch halt eben ja, so ein bisschen Zeit einspart. Also ich könnte gut mit einem Hauptevent von 4 Stunden leben, sagen wir es mal so. Ich brauche keine 5 Stunden Maincard. Kai, wie siehst du das? 2 Tage oder lieber
also
kürzer?
Ich finde es 2 Tage auch eher schwierig. Also allein, wie das jetzt schon getaktet ist, ich meine, du hast ja Freitag Hall of Fame, Samstag Takeover, Sonntag WrestleMania, Montag Raw, also das ist ja schon ein sehr, sehr festgeschnürtes Paket, was du da an diesem Wochenende erlebst. Und also auch du musst dann ja wirklich 2 Abende aufbauen. Und wir haben schon gemerkt, jetzt bei diesem WrestleMania, so ein Spannungsbogen hat ja schon nicht wirklich gut geklappt. Und das dann zweimal irgendwie zu machen, also das wäre auch irgendwie Quatsch, finde ich. Das nimmt auch so gewisse Momente raus. Jetzt stell dir mal vor, du hättest auch bei WrestleMania 30, hättest du irgendwie Daniel Bryan gehabt, der dann am Freitag oder sowas gegen einen Triple H kämpft. Und dann am Samstag ist das zweite Match. Das lebt ja auch davon, dass er da irgendwie so zweimal performen musste an einem Abend und sowas. Also das ist ja auch so ein bisschen der Zauber davon. Und ja, das mit den 5 Stunden, das ist echt schwierig. Also ich kann mir halt vorstellen, das ist wirklich gut für Leute, die da hinfahren, die dann sagen, okay, ich fliege jetzt einmal rund um den Globus, so dann will ich auch wirklich eine Show geboten bekommen, die dann auch so und so lange geht. aber du merkst auch mal ein bisschen bei der Crowd, so nach irgendwie mit der Kickoff-Show nach 6 Stunden ist es dann schon sehr schwierig. Also manchmal ist so, manchmal ist wirklich weniger mehr, dass ich dann doch eher zu dieser, ja, zu der Kürzung tendieren würde.
David, deine Meinung?
Ich finde die Aufteilung der Tage eigentlich optimal. Also man hat halt Freitag die Hall of Fame, Samstag NXT, dann Sonntag WrestleMania und danach War. Also wo sollte da noch irgendwie was hinkommen, ohne was anderes wegzustreichen? Ich finde halt auch, sowas über mehrere Tage kannst du halt beim Karat, bei WXW zum Beispiel, ist es was anderes. Es ist ein Turnier. Da kannst du das ruhig machen und splitten. Aber WrestleMania ist halt ein einzelner, riesiger Event und drumherum gibt es an den Tagen halt noch mehr Zeugs. Nein, also ich würde halt wirklich bei einem Tag bleiben. Ich würde bei der Länge übrigens nicht kürzen, bei der Main-Show. Allerdings hätte ich lieber eine nur einstündige Kickoff-Show.
Ja, oder so, genau, irgendwie so. Das wäre eigentlich das Beste, wo du die Stunde wegnehmen könntest sogar.
Ja, das denke ich auch. Wir machen jetzt mal eine Schnellfeuerrunde. Also, weil wir haben jetzt noch so viele Fragen, aber auch so ganz, ganz viele, wie findet ihr Fragen? Die hauen wir jetzt einfach mal hier so zum Abschluss schnell raus. Der Jerko HD fragt, wie findet ihr Booker T? David?
Quack, quack, oder wie auch immer. Nein, ich fand WCW-Zeiten super. WWE hat ja keinen guten Run gehabt. Als King Booker war nochmal okay, als Kommentator schrecklich.
Kai. King Booker war so der Heel meiner Smackdown-Zeit damals. Aber momentan so als Kommentator finde ich ihn sehr schwierig. Also als er Kommentator war, fand ich ihn sehr schwierig.
Ich fand ihn immer schrecklich, als King Booker leidlich erträglich. Aber ansonsten immer furchtbar. Immer furchtbar durch die Bank. Ähnliche Frage kommt von Lukas, und zwar, wie ist eure Meinung zu Alberto Del Scheiße. Rio? Also, ne, Alberto.
Overrated.
Ich hab noch keinen gefragt hier. David, erstmal hier, alles jetzt mal hier geregelt. David,
absolut. Du zuerst. Nee, ich kann mit denen nichts anfangen. Ich fand ihn, oder ich finde ihn absolut charismalos. Natürlich, er versucht halt irgendwas, aber hat halt bei mir nie gezündet. Ich finde, seine Matches waren auch nicht Bombe, was ich halt gesehen habe. Mir sagt er gar nichts zu, nee, muss ich nicht haben. Für mich auch absolut höher bewertet oder höher gestellt, als er eigentlich ist.
Kai?
Overrated.
Gut, ich fand ihn bei seinem Debüt irgendwie interessant und dann ist er relativ schnell in die Bedeutungslosigkeit für mich abgedriftet und inzwischen finde ich ihn einfach einen der unsympathischsten Menschen, den man irgendwie irgendwo bei Wrestling um sich haben kann. Lord Helmchen fragt, schaut ihr The Flash? So, mal was ganz anderes.
Hat er Folge mitgemacht?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe die erste Staffel nur gesehen und dann war mir das mit dem Zeitreisegedöns so zu viel. Kai, nee. Hast du es gesehen? David, du? Nee. Gut. Kurz und knapp. Lukas fragt noch, wisst ihr, warum Bad Bones John Klinger bei WXW freigestellt worden ist? Nein, wissen wir nicht. Da spreche ich auch, glaube ich, mal für uns alle hier. Was haben wir noch? Wir haben noch, Daniel fragt via Facebook, was würdet ihr mit Big Show machen, wenn er seine Karriere beendet? Also es wurde ja gerüchtet, dass er halt eben da mit den Big Men irgendwie zusammenarbeiten soll. Was würdest du mit ihm machen, David?
Ja, Trainer im Trainingscenter oder halt auch als Repräsentant von WWE. Weil da funktioniert er immer noch und auch bei Make-A-Wish Foundation, Marco, das passt.
Ja, wenn er das will. Also als so großer Mann reisen ist natürlich auch ein bisschen beschwerlich. Kai, was würdest du mit ihm machen?
Also sowas oder auch Performance Center. Also ich glaube, das ist ein Big Show, so gerade also hinter den Kulissen nochmal viel dazugeben kann, irgendwie auch gerade jungen Leuten hilft oder sowas. Also ich glaube, das ist einfach eine wichtige Person, was so Backstage-Sachen angeht.
Ja, und ist ein super dufter Typ. Ich glaube auch, dass der jemand ist, der gerade für junge Leute ein guter Ansprechpartner sein kann, um sich da Tipps zu holen und so ein bisschen die Erfahrung auszutauschen. Auch dadurch, dass er natürlich schon so ewig lange im Geschäft ist, das darf man ja nicht unterschätzen. Ne? Der ist ja seit 94 dabei, das sind nicht mehr so viele, die wirklich noch diesen ganzen Run durchgemacht haben. So, jetzt kommt noch schnellere Schnellfeuerrunde, weil der Wrestling-Fan hat uns via Twitter eine Reihe von Oder-Fragen gestellt. Also quasi immer zwei Wrestler und dann Oder. Und da müssen wir uns dann schnell entscheiden. Also, Walter oder Timothy Thatcher? David.
Walter.
Walter.
Kai? Ich tue mich sehr schwer. Walter. Dann Riddle oder Jeff Cobb? David.
Sagt mir beides nichts.
Okay. Kai?
Ich habe Cobb zu selten gesehen, deswegen sage ich Riddle.
Ich sag
das hat Kopf. Mich nicht gewundert.
Xavier Woods oder Big E? David.
Big E. Big E.
Kai? Das tue ich auch schwer. Ich bin nicht so gut in Schnellfeuerrunden, merke ich gerade. Ich sag mal Xavier. Chad Gable oder Shelton Benjamin? David.
Shelton Benjamin.
Gable.
Kai? Gable. Kyle O'Reilly oder Bobby Fish? David.
Bin raus.
Okay. Kai?
Nach dem Matches bei TakeOver Kyle O'Reilly.
Ja. Ich würde auch Kyle O'Reilly nehmen. Auch wenn ich... Ich mache beide nicht besonders, aber ist egal. Pete Dunne oder Roderick Strong? David.
Strong.
All hands Kai? Down Dunne.
Ja, aber sowas von. Auch Pete Dunne, aber sowas von.
Ja, aber ich muss halt gegenhalten. Ich weiß ja, was ihr sagt.
Ja, ja. Aus Prinzip. Ja, das war's dann auch schon hier mit unserer kleinen Entweder-Oder-Runde. Das ist echt lustig übrigens. Mach
ja, ich hab Bock auf so Oder-Fragen. Ist voll geil. Bin ich Fan von.
Mach sowas gerne nochmal. Das war lustig. Gerade so als Abschluss passt das doch ganz gut. Und damit würde ich sagen, beschließen wir hier die lustige Rederunde. Nächste Woche geht's ja dann auch schon wieder weiter. Da geht's dann, da führen wir dann wirklich den Roster-Check durch. Nämlich nach dem Roster-Shake-Up gehen wir dann einfach nochmal alle Roster durch und gucken mal, ja, wie sehen die jetzt aus? Was kann man da machen? Wie stark sind die? Wer ist der Sieger aus dem Roster-Shake-Up? Und ja, bewerten einfach mal alles, was da nicht nied- und nagelfest ist und werden mal sehen, was dabei rauskommt. In dem Sinne sage ich, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich sage danke Kai und danke David. Und außer es will noch jemand letzte Worte an uns richten oder an die Leute da draußen richten, dann mache ich hier einen Rausschmeißer und sage tschüss, bis nächste Woche. Macht's gut, bis dahin.
Ciao.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.